Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Er ist schneller als Harry Styles und auch schneller als André Schürrle. Und das Schöne ist, er läuft auch unter seinem Namen. Tino Meyer, guten Tag Tino, zurück aus Berlin vom Berlin-Marathon.
Hallo Jens, hallo in die Runde. Ja, ich bin zurück und du hast bisher nur Wahres gesagt.
Hast du Harry getroffen, gesehen beim Laufen?
Ich wusste es nicht, ich habe es auch erst danach gelesen.
Und wie viele Menschen haben denn dich angesprochen? Mensch, Harry Styles war mit dabei und du warst schneller als der.
Das habe ich in der Tat seitdem öfter gehört. Das hat sich ja dann am Sonntagabend irgendwie rumgesprochen, ist das ja publiziert worden. Der ist ja da unter anderem Namen gelaufen. Und auch, dass André Schürrle dabei ist, kam ja dann raus. Und auch der Weltmeisterbruder, ne, ist ja auch dabei gewesen. Felix Groß von Toni Groß, der Bruder, ist auch gelaufen. Und auch der war langsamer. Insofern, ja, war in krasses, heißes Wochenende da am Sonntagmittag in Berlin.
Meine wichtigste Frage lautet trotzdem, hast du die Lena gesehen?
Da bin ich jetzt, da stehe ich jetzt erstmal ganz kurz.
Ist nicht glaube, Lena Gerke, BMW ist doch der Sponsor des Marathons. Und ich glaube, Lena Gerke ist Partner von BMW und ich glaube, die war auch irgendwie mit vor Ort.
Habe ich nicht gesehen.
Aber du hast die früher schon mal getroffen, ne? Kannst du das bitte erzählen?
Lena Gerke habe ich am Wochenende nicht gesehen. Ich erinnere mich aber gerne an die Schlagzeile der Bild 2012 bei der Fußball-EM in Polen und der Ukraine damals. Und da war ich für die Sächsische Zeitung dabei und habe die deutsche Mannschaft begleitet und saß im Flieger mit den deutschen Spielerfrauen. Und als wir dann in Danzig auf dem Flughafen ankamen, wurden die halt natürlich von den Paparazzis abgeschossen. Und am nächsten Tag das Foto, hurra, hurra, die Spielerfrauen sind da, Lena Gerke, daneben noch eine andere. Und dazwischen hat man mich schemenhaft im Hintergrund gesehen. Das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Und aber weder Lena Gerke, die damals, glaube ich, mit, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Sami Khedira zusammen war, noch ich haben der Mannschaft so viel geben können. Am Ende war im Halbfinale, glaube ich, Schluss. Und ich glaube, das ist das Spiel, das ist mir in Erinnerung geblieben.
Balotelli.
Balotelli und Jogi Löw großartig verzockt. Irgendwas mit Toni Kroos. Und ja, das war 2012. Und vorgestern in Berlin, das war eine andere heiße Nummer.
Und heiße Nummer ist ein gutes Stichwort. Heiß ist es momentan auch bei Dynamo Dresden. Heiß war es auch am Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion. Ich würde sagen, Tino, wir sprechen erst über Dynamo, sprechen sicherlich auch nochmal über die Vorgänge, die da in der letzten Woche passiert sind und dann zum Schluss nochmal über Berlin, über deinen Lauf, wie es gewesen ist.
Richtige Reihenfolge.
Werbung.
Radeberger Pilsener ist unser Exklusivpartner in diesem Podcast und jetzt heißt es zugreifen. Im Radeberger Fanshop läuft der große Sommerschlussverkauf. Bis zum 29. September sicherst du dir ausgewählte Artikel mit bis zu 50% Rabatt. Mit dabei sind Caps, Rucksäcke, Sonnenbrillen und viele weitere Fanfavoriten. Schau rein, schnapp dir dein Radeberger Merch und starte stilvoll in den Herbst auf radeberger.de. Der Mann eilt von Termin zu Termin, hat er uns gerade im kurzen Vorgespräch, war wirklich nur ein kurzes Vorgespräch. Wir sind froh, dass er jetzt hoffentlich so ein Stündchen für uns Zeit hat. Für die Kollegen der Bild schreibend und langjähriger Dynamo-Begleiter Tim Schlegler ist in der Leitung. Tim, guten Tag.
Guten Morgen, Jungs, ich grüße euch. Es ist tatsächlich bei mir ein bisschen wie gerade bei Dynamo, es geht drunter und drüber.
Aber es hat jetzt nichts konkret mit Dynamo zu tun, oder? Dass es bei dir gerade drunter und drüber geht. Es hat eher mit den vier Rädern zu tun, weil die Geschichte kannst du zum Anfang wirklich nochmal erzählen. Das hat ja dann doch was mit Dynamo zu tun. Dein Auto hat die Hufe hochgehoben, als du im Trainingslager in Österreich warst.
Genauso ist es und Gott sei Dank hatte ich wenigstens liebe Kollegen, die mich wieder mit nach Hause genommen haben. Das Auto war nämlich nicht mehr fahrtüchtig. Und stand jetzt seit Anfang Juni tatsächlich in Österreich. Es entpuppte sich als Motorschaden. Das Auto wurde mit ganz viel Glück und Mühe noch zurück nach Dresden geholt. Und dort hat er gesagt, beerdigt mich Leute, das wird nicht mehr. Und seitdem stand fest, da muss ein neues Auto ran. Das heißt also, das Trainingslager von Dynamo stand zumindest für mich unter keinem guten Stern. Aber seit gestern habe ich endlich wieder einen fahrbaren Untersatz. Und das, wer Auto fährt und mal darauf verzichten muss, wird verstehen, wie gut es mir jetzt geht.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das heißt, da geht's jetzt auch bei Dynamo richtig bergauf, wenn's Auto wieder da ist.
Sollte es Parallelen dazu geben, steht Dynamo ein goldener Herbst bevor.
Na wunderbar. Also die Parallele nehme ich jetzt definitiv sofort. Preisfrage an euch zwei. Warum wurde Dynamo Dresden am vergangenen Donnerstag, es wurde ja auch am Donnerstag Champions League gespielt, in der Champions League Konferenz bei den Kollegen von The Zone erwähnt?
Oh, da bin ich raus. Ich hoffe, Tino, du kannst unsere Ehre retten.
Ich würde jetzt vielleicht sagen, Vasil Kusay hat auch nie getroffen. Das glaube ich, habe ich sogar geguckt in die Statistik. Er hat
letzten Donnerstag gespielt.
Siehste? Dann weiß ich es jetzt auch nie.
Weil der kasachische Meister Kairat Almaty ungefähr den gleichen Marktwert hat wie Dynamo Dresden. Und
na gut, ab.
Der Kommentator hat Dynamo Dresden aber in dem Zusammenhang erwähnt. Fand ich klasse. Hat mir gut gefallen.
Das heißt, Dynamo ist jetzt Champions League reif. Können wir das so rumdrehen?
Auf jeden Fall mit dem kleinsten aller Teams. Kairat Almaty ist, glaube ich, der größte aller Außenseiter. Der kasachische Meister ist ja, glaube ich, zum ersten Mal dabei.
Oder anders gesagt, würde Dynamo in Kasachstan spielen, wären sie jetzt tatsächlich in der Champions League dabei.
Wahrscheinlich. Wir wollen ausführlich über den Sonntag sprechen, über den Fußball-Sonntag. Tino war ja in Berlin, ist dort Marathon erfolgreich gelaufen, aber hat sicherlich auch die ganzen Szenen und das Ganze drumherum zum Sonntag mitbekommen, kann da auch mitsprechen. Und danach natürlich auch nochmal um die Geschichte David Fischer, die immer noch für eine Menge Gesprächsstoff sorgt. Aber wir fangen mit dem Sportlichen heute an, Tim, weil ich finde, dieses Spiel vom Sonntag bietet eine Menge Gesprächsstoff und da ist immer noch eine Menge drin, wo ich sage, boah, was für ein Sonntag.
Da kann ich eigentlich dir nur recht geben, weil das hätten vielleicht die wenigsten erwartet, dass das so ein Spektakel wird. Und, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, dass Dynamo da nicht punktlos rausgeht, ist durchaus eine Sache, über die man nochmal reden kann. Und die man auch nicht hoch genug einschätzen kann.
Bin mit dem Punkt sehr zufrieden gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft und hätte mir gewünscht, dass es in die zweite Halbzeit länger mit einem 11-11 geht, weil ich glaube, das war ja von der Art und Weise, wie wir dann erste Halbzeit auch immer wieder gute Momente hatten, auch wieder zu unseren Momenten gekommen wären. Ist nicht so, von daher ja, müssen wir das akzeptieren, müssen die Entscheidung akzeptieren.
Und selten ist ein Unentschieden so emotional gefeiert worden. Ab der roten Karte für Vinko Scharpina hatte ich so den Eindruck, jeder Einwurf, jeder Ballgewinn wurde gefeiert wie ein halbes Tor.
Und das ist vielleicht gerade in der jetzigen Situation, wo es sehr, sehr turbulent zugeht in diesem Verein, was ja nicht selten der Fall ist, insofern noch höher einzuschätzen, als dass man A sieht, die Mannschaft ist intakt. Die Mannschaft ist ein verschworener Haufen, das ist nicht bloß so dahergesagt. Die halten zusammen, was man ja nicht unbedingt vom restlichen Verein im Moment sagen kann. Und die zeigen, wir sind bereit und wir sind in der Lage, auch mal was zu schaffen, womit vielleicht die wenigsten gerechnet haben. Das kann für die Zukunft, gerade, wir haben es angesprochen, für die nächsten schweren Spiele im vielleicht stürmischen Herbst noch ganz, ganz wichtig, als so eine Art Aufbruchssignal aufgefasst
werden. Aber Tino, ich glaube sowieso, bei allen Dingen, die in der letzten Woche besprochen wurden, es ist ja jetzt nicht der Sportgeschäftsführer gewesen und es ist auch nicht der Trainer gewesen. Es ist sicherlich eine Personalie, eine wichtige Personalie bei Dynamo Dresden gewesen. Aber die Mannschaft, und da habe ich jetzt auch nicht den Eindruck gehabt, dass die das jetzt so belastet, dass die sagen müssen, okay, wir müssen mal eine Woche Pause einlegen, damit wir mit den Entscheidungen klarkommen.
Nee, das denke ich auch nicht. Von all den Führungskräften, die Dynamo hat, und da gibt es ja einige, ist das vielleicht sogar einer von denen, der am wenigsten im täglichen Geschäft mit der Mannschaft zu tun hat. Und von daher, Tim hat gesagt, die Mannschaft ist ein verschworener Haufen. Die sind ja auch insofern auch räumlich getrennt von der Geschäftsstelle. Die ist ja in Dresden in der Enderstraße, die Walter-Fritsch-Akademie am Messering. Da ist ja ein bisschen was dazwischen. Insofern werden die das gehört haben. Der eine oder andere wird sagen, ich habe es nicht mal gelesen, aber das stimmt natürlich nicht. Die werden es schon alle mitgekriegt haben. Und Stefan Kutschke hat uns ja letzte Woche erzählt, der eine oder andere fragt vielleicht auch mal nach. Aber ich glaube, damit ist es auch abgehakt. Stefan hat ja auch richtig gesagt, Dynamo hat jetzt sportlich auch genügend eigene Themen, die vielleicht jetzt gar nicht so gravierend sind, aber das gibt genug zu tun, da muss man jetzt sich nicht noch um Geschäftsstellenthemen kümmern. Und das hat die Mannschaft ja dann am Sonntag auch gezeigt, dass es sich von diesen Turbulenzen jetzt überhaupt nicht aus der Spur bringen lässt.
Hat ihr damit bekommen, ihr wurdet darüber informiert. Die Nachfrage danach ist aber jetzt nicht so extrem, dass alle zu mir kommen und sagen, Stefan, was ist da los? Es nimmt jeder selber wahr und beschäftigt aber die Mannschaft nicht, weil ich glaube, wir haben da Probleme, über die wir uns kümmern müssen, zum Beispiel die letzten Minuten in Elversberg. Ich glaube, das ist für uns als Mannschaft wichtiger.
War ein kleines Klassentreffen am Sonntag im Stadion, Tim. Du hast sicherlich auch mitbekommen, Ralf Becker war natürlich da als Sportmitverantwortlicher bei Hannover 96 und dann auch sein ehemaliger Trainer Markus Anfang, habe ich auch gesehen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, haben sich auch Markus Anfang und Ralf Becker gesehen?
Das ist eine gute Frage, die kann ich dir auch nicht beantworten. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass es nicht funktioniert hat, weil Hannover doch relativ kurz angebunden war und ziemlich zügig danach zurück musste. Ob die sich dann vielleicht in den Stunden zuvor mal begrüßt haben, mag ich nicht ausschließen. Ich sehe das eigentlich relativ entspannt, weil die beiden können sich nach wie vor in die Augen gucken. Da ist nichts Gravierendes dazwischen gewesen, dass man sagen müsste, die wären jetzt spinnefeind. Mhm. In meinen Augen überhaupt nicht.
Und weil es für Hannover ja auch gut läuft, können wir nicht mal eine Trainerdiskussion in Hannover dafür daraus irgendwie konstruieren.
Nee, aber ich habe Markus Anfang vor dem Spiel kurz gesprochen, also war wirklich nur Smalltalk, hab gefragt, und was glauben Sie heute? Und so, er war so, oh, guckt sich das ganz sachlich nüchtern an. Also war jetzt auch nicht so, dass er gesagt hat, er drückt jetzt Dynamo brutal die Daumen oder tippt jetzt für Dynamo, sondern wollte sich mit seiner Familie ein schönes Fußballspiel anschauen. Und ich finde, das hat er dann auch gesehen. Wobei wir, Tim, vor dem Spiel schon mal ein bisschen Schnappatmung hatten, aufgrund dieses Magen-Darm-Infekts war es, glaube ich, dass gleich mal drei Spieler ausgefallen sind. Und weil wir auf einmal auch gesehen haben, Mensch, da sind zwei Ersatztorhüter auf der Bank.
Und wir haben schon wild spekuliert, weshalb das vielleicht der Fall hätte sein können. Zum einen, weil Tim Schreiber vielleicht auch nicht 100% fit gewesen wäre. Das konnte man ad acta legen, das war nicht der Fall. Und zum anderen ist vielleicht einer von den beiden Ersatztorhütern so gut auf dem Feld, dass man sagt, den setzen wir mit drauf. Am Ende hat ja Thomas Stamm nach dem Spiel erklärt, dass es zwar mit diesem Magen-Darm-Virus zusammenhängt, aber eher deswegen, dass man dann einfach irgendwo die Breite, die Möglichkeit der Ersatzspieler gar nicht mehr hätte ausfüllen können. Und deswegen hat man gesagt, warum sollen wir dann nicht einfach mal die zwei Torhüter mitnehmen, wenn wir die Möglichkeit haben, eine Anzahl X an Spielern auf die Bank zu setzen, dann wollen wir das auch ausschöpfen. Deswegen ist das zustande gekommen, hatte also eigentlich mit dem Spiel als solches und damit, dass also Alarmstufe Rot hat, nichts zu tun.
Zum einen hast du eine gute Energie mit zwei Spielern mehr von der Bank weg. Ich glaube, das gehört dazu. Vince wäre nicht im Kader gewesen heute, wenn die anderen fit gewesen wären, und hatten trotzdem die Überzeugung, ihn vielleicht 5 bis 10 Minuten bringen zu können, wenn sie ihn braucht. Und dann, glaube ich, wenn du es nicht machst, vielleicht sogar nur mit 18 im Kader gehst und hat dann trotzdem nochmal... Nisse hat jetzt auch ein bisschen was gespürt. Während der ersten Halbzeit haben ihn dann rausgenommen. So, dann kann es ja auch sein, dass das in einem Torwart passiert. Auf einmal hast du nur noch einen, dann passiert was. Und dann, glaube ich, ist es immer gut, wenn man die Möglichkeit hat, seit ein paar Jahren auf 20er-Kader zu gehen, dass wir dann auch die Jungs, die es gut machen, die nicht im Kader sind, mit dazu nehmen. Und dann war es jetzt heute so, weil wir nicht mehr viele Optionen hatten, spielertechnisch ein zweiter Torhüter auf der Bank.
Aber man hat natürlich ein bisschen spekuliert, aber die These, die du darlegst, bestätigt ja auch der Fakt, Vincent Vermeer, der sicherlich auch noch nicht 100% in der Form ist, dass er länger hätte spielen können, der ja auch sich so peu à peu ranpirscht an die Form, die es dann braucht, um endlich sein erstes Pflichtspiel für Dynamo zu machen.
Ja, ich denke, eher umgekehrt hat man sich gesagt, wenn wir jetzt tatsächlich auf ein paar Ersatzspieler verzichten, ist das ja nach draußen vielleicht nicht unbedingt das beste Bild. Deswegen nehmen wir die nominell mögliche Ersatzspieleranzahl mit rein und dann kommen nicht erst Fragen auf. Na klar, ist intern die Frage aufgekommen, was da zwei Torhüter auf der Wechselbank zu suchen haben.
Und dann fand ich, ist Dynamo bis zum Handelfmeter eigentlich gut ins Spiel reingekommen. Also war ausgeglichen, so eine halbe Chance auch für Dynamo. Fand die ersten 10 Minuten waren ordentlich.
War ein Spiel eigentlich in erster Linie zwischen den Strafräumen mit der Chance von Fröhling, hast du gerade angesprochen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, so aus dem Nichts, wie dieser Handelfmeter dann eine halbe Minute später gekommen ist, so hat sich ja auch das Spiel dargestellt. Es war, wenn ich mich recht erinnere, überhaupt der erste Torschuss von Hannover war der Elfmeter.
Das muss man ja sagen, dass das Dynamo an sich, jetzt mal das erste Spiel in Fürth abgesehen, in dieser Saison doch ganz gut gelingt, in die Spiele reinzukommen. Das muss man sagen, das war in Elversberg auch schon ordentlich. Das war, glaube ich, wenn ich mich an Magdeburg erinnere, war das, glaube ich, auch okay. Das ist schon auch okay, dass sie da praktisch da sind und sofort auf Präsenz sind. Das muss man schon mal so sagen. Umso überraschender dann natürlich der Gegentreffer, ja, der Elfmeter.
Ich denke, das hat sich Dynamo auch ein Stück weit erarbeitet. Gerade zu Hause wird in dieser Liga keine Mannschaft auf die Idee kommen, in den ersten 5, 6 Minuten ein Offensivfeuerwerk abzubrennen, dann vielleicht in den Konter zu laufen. Dafür wissen die Gegner inzwischen auch zu gut, dass Dynamo spielerisch und auch taktisch so gefestigt ist, dass die das ganz schnell mal nach hinten losgehen lassen können. Und von daher denke ich schon, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass die Mannschaften, gegen die Dynamo spielen, erstmal versuchen zu gucken, wie sieht's denn aus, lasst uns das mal vorsichtig angehen und abtasten. Das ist eine Sache, die eigentlich dafür spricht, dass Dynamo zumindest ansatzweise in dieser Liga angekommen ist und ernst genommen wird.
Und dann die 11. Minute. Es gab ja eigentlich Freistoß für Dynamo und eine gelbe Karte für Hannover und dann dauerte das schon relativ lange und dann hast du schon gesehen, okay, der geht jetzt nochmal raus zum Bildschirm. Ich dachte ja erst, okay, der guckt sich an, ob das möglicherweise sogar rot ist für den Hannoveraner, weil ich kein TV-Bild hatte. Und dann merkte ich aber schon, nee, das wird's wohl nicht sein. Das haben sie ja dann auch angezeigt auf der Anzeigetafel. Handspiel Faber im Strafraum. Und du hast oben mir schon zugenickt und das Handspiel wird ja nun unterschiedlich definiert. Aber ich glaube, der Handelfmeter ist eher unstrittig.
Ja, das Unheil war schon zu vermuten in dem Moment, als 2 oder 3 Hannoveraner bei der Ecke die Arme hochrissen und reklamierten. Danach lief, wie gesagt, ja die Szene noch weiter. Aber als dann der Hinweis kam, Videoschiri schreitet ein, da ahnte ich das schon. Und als wir dann die Bilder gesehen haben, wir können jetzt wieder endlos diskutieren über diese Handregelung. Aber in dem Fall, das muss man festhalten, der Ball trifft ganz klar den Arm und damit ist wahrscheinlich dann in der heutigen Situation bei der heutigen Regelauslegung dann wenig Spielraum gewesen für den Schiri.
Wahrscheinlich ist es genauso. Es wird immer Diskussionen geben. Wir diskutieren heute ja auch noch und ich habe mir die Bilder dann auch mehrfach angesehen und auch die Argumentation dazu gelesen und kann das alles irgendwo nachvollziehen. Aber ich sag mal so, wir hatten schon krassere Diskussionen um Handelfmeter oder Handentscheidung. Insofern bin ich schon auch dabei, dass ich dann sage, ja, es bleibt manchmal schwer verständlich. Konrad Faber hat es ja selber auch gesagt, dass es immer irgendwie wieder schwierig ist und mit den Begriffen unnatürliche Handbewegung und Vergrößerung der Fläche. Aber der zweite Punkt, der trifft es dann wahrscheinlich ja doch, weil der Ball sonst aufs Tor gegangen wäre und dann ist es halt Elfmeter, ja.
Conny, kann man sagen, irgendwie 2-2 gewonnen?
Ich glaube, heute ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir positiver sehen als der Gegner. Und wenn ich mich hier ans letzte Heimspiel erinnere, dass wir, fand ich, von Chancen her hatten wir die besseren gegen Schalke und am Ende haben wir es dann verloren. Dann haben wir jetzt gegen Elversberg ein spätes Gegentor bekommen und ich glaube, da haben wir jetzt einfach heute uns und auch eingezeigt, dass wir es auch können, auch mit einem Mann weniger, einfach das Tor dann sauber zu halten und einfach zu versuchen, gegen Ende noch 1-2 Chancen rauszuspielen, wie uns das dann auch gelungen ist.
Ich möchte mir gar nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn bei den Chancen am Schluss noch einer reingerutscht wäre. Dann wäre der Kessel, glaube ich, explodiert.
Ich glaube, dann wäre das Stadion doch eingekracht, ja.
Starke Defensivleistung. War es dann das Ziel, nach der 55. Minute, nach der roten Karte von Winko zu sagen, okay, wir packen jetzt irgendwie, wenn es geht, diesen Punkt ein?
Vollgas. Ich glaube, wenn einer rot sieht, dann heißt es für die anderen 10, für den noch mehr mitzurennen. Dann wird noch ein Sprint mehr gemacht, dann muss noch ein Meter mehr gemacht werden und dann heißt es einfach, sich in alles reinzuschmeißen, alles versuchen, gemeinschaftlich zu verteidigen und ich glaube, das ist uns dann auch ganz gut gelungen. Standen tief, das war uns klar, mussten immer wieder rausverteidigen, viel mehr als 1-2 Flanken haben wir dann nicht mehr zugelassen.
10. Minute. Wusstest du eigentlich schon, als es dann weitergeht, das Spiel nach diesem Eckball, vielleicht meldet sich der Kölner Keller oder hast du gehofft, vielleicht haben die es auch nicht richtig gesehen?
Nee, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht. Ich war mir im ersten Moment gar nicht sicher. Ich wusste, ich habe gar nicht zur Situation geguckt. Ich konnte gar nicht sehen. Ich habe auf keinen Fall eine aktive Bewegung zum Arm. Dass es dann so ist, wenn der Arm nicht ganz angelegt ist, ich habe es selber noch nicht gesehen, ist dann wahrscheinlich am Ende vertretbar. Die Regel versteht keiner so ganz richtig, ich auch noch nicht so ganz. Aber wenn es am Ende so war, dann war es so. Ist natürlich unglücklich. Es war, glaube ich, aus einem halben Meter oder aus einem Meter. In der Geschwindigkeit ist ganz schwierig, da irgendwie hochzuspringen wie ein Hampelmännchen. Ja.
Sicher verwandelt, der Handelfmeter. Man muss natürlich sagen, Tim Schreiber irgendwie machtlos. Er ist auch kein wirklicher Elfmeterkiller.
Nee, wobei, müssen wir nicht reden. Ich gerade als Ex-Torhüter kann ja da aus Erfahrung sprechen. Das ist ein absolutes Glücksspiel. Da hast du als Torhüter ohnehin vielleicht 10% Chance. Und selbst wenn du die Ecke ahnst, musst du erstmal drankommen. Der Tim Schreiber wird seine Elfmeter noch halten. Diesen leider nicht.
Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann war Hannover drin im Spiel. Und Dynamo hat, glaube ich, ein bisschen nachgedacht, ach Mensch, jetzt liegen wir hier zu Hause schon wieder im Rückstand und das jetzt gegen Hannover 96, gegen den Tabellenführer, und dann hatten die auch Chancen. Also das Ding, was an die Latte geht, auch der ein oder andere Distanzschuss. Also ich hatte so wirklich den Eindruck, bis zur 30. Minute, boah, die Niedersachsen schrauben schwer am 2:0.
Das ist definitiv so gewesen. Das war deren stärkste Phase, wo sie ja auch richtig gute Chancen hatten.
Und da sieht man, Tino, auch die individuelle Klasse, die Hannover hat. Es haben auch andere Mannschaften in der zweiten Bundesliga individuelle Klasse und haben einen guten Kader. Die kriegen es momentan nicht auf die Straße, aber Hannover auch mit dem neuen Trainer Christian Tietz, mit diesen ganzen Neuzugängen, die machen das schon nicht schlecht.
Naja, klar, die individuelle Qualität ist ja das eine, die ist schon höher, das hat man gesehen, aber was natürlich auch eine Qualität ist und wo Hannover echt einen guten Lauf gleich erwischt hat mit dem neuen Trainer und mit auch relativ vielen neuen Spielern, das gleich so schnell, so gut hinzubekommen. Klar, die haben die ersten Spiele, ich glaube, die waren manchmal auch knapp umkämpft, und wenn du so Erfolgserlebnisse hast, das wissen wir alle, da findest du natürlich auch besser in die Saison rein, aber ja, unterm Strich, gerade in der Phase, da waren ja manche Ballstaffetten auch dabei, ja, da kann man wirklich nur sagen, hatte Dynamo echt großes Glück, dass es beim 0-1 blieb, und ja, hatte dann ein Stück weit ja auch ein bisschen Glück, dass es dann das 1-1 fiel, wobei, ich sag mal, so ein Ding kann man ja dann ein Stück weit auch erzwingen, wenn man den Verteidiger in so eine Situation bringt.
Würde allerdings sagen, weil Tim jetzt vorhin schon gesagt hat, aus dem Nichts ist dieser Ausgleich auch gefallen, weil bis dahin war von Dynamo erstmal offensiv nur noch wenig zu sehen. Und dann endlich auch mal eine Flanke dort rein, das war eine schöne Flanke von Vinko Schapina. Und wie Tino gerade schon gesagt hat, damit erzwingst du natürlich dann auch Torgefahr.
Das ist das, was auch Christian Tietz gesagt hat, der Trainer von Hannover. Wir müssen aufpassen auf die Flanken aus dem Hauptfeld, weil da ist Dynamo richtig gefährlich. Und da kann es natürlich auch mal passieren, dass der Ball auf dem falschen Kopf landet. Und genauso ist es in dem Fall gewesen. Präziser hätten die Dresdner den Kopfball nicht einnetzen können.
Der Ferner stand dort noch daneben, aber der rumänische Abwehrspieler hat es dann gemacht. Doppelschlag. Und gut, auch mal nach einem Standard getroffen zu haben. Und glaube ich auch ganz wichtig für Nils Fröhling, endlich sein erstes Tor gemacht zu haben.
Absolut. Der Junge hat mir eigentlich schon in der Zeit gefallen, als er für Christoph da Ferner, der ja nach dem Handbruch ausgefallen ist, rein musste und Vermeer noch nicht fit war. Schon damals hat man gesehen, das ist ein ganz anderer Typ Stürmer als vielleicht da Ferner und Vermeer. Wuselig, sehr beweglich, nicht der langsamste, aber es wurde ihm halt nachgesagt, dass die Chancenbewertung nicht so seine Paradedisziplin ist. Diesmal hat er tatsächlich nicht lange gefackelt und im Stile eigentlich eines echten Torjägers abgestaubt, steht, wo er stehen muss, eine Ballberührung, zack, drin. Also das war sicherlich sowohl für Dynamo als auch für ihn eine ganz wichtige Sache und zeigt, dass der Transfer dann am Ende auch Silber war.
In der 41. Minute haben wir uns alle angeguckt und dachten, jetzt führen wir hier auf einmal. Also Hannover war wirklich dran, das 2:0 zu bewerkstelligen, und dann führst du auf einmal durch diesen Doppelschlag, durch das Eigentor und den Treffer von Fröhling, und führst gegen den Tabellenführer mit 2:1. Das Bittere ist bloß, Tino, es war die erste Führung von Dynamo Dresden in dieser Saison im eigenen Stadion, dass die nie lange Bestand hatte.
Das ist so ein bisschen, Tatsache, nicht nur der Makel in dem Spiel. In dem Moment war es halt schon sehr, sehr auch unglücklich, weil, ja, dieses, ja, du hast ja gerade euer Freudengefühl im Stadion beschrieben, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du dann aus dieser gerade so sich entwickelnden Euphorie wieder je rausgerissen wirst, ist das zum einen hart. Und zum anderen ist es halt jetzt aber auch nicht zum ersten Mal, finde ich, dass Dynamo unmittelbar nach dem Tor noch ein Tor kassiert, beziehungsweise auch zu ungünstigen Zeitpunkten. Da fällt mir dann Tatsache das Heimspiel gegen Magdeburg ein, wo du mit viel Aufwand damals den Ausgleich gemacht hast, und dann waren noch 2 Minuten bis zur Pause, und dann fällt da die erneute Magdeburger Führung, und diesmal war es ja auch nicht mehr so viel Zeit, und irgendwie, ich meine, das ist immer so dahingesagt, so ein Vorsprung muss man in die Pause bringen. Aber es stimmt ja irgendwie. Ich meine, nun muss man auch sagen, Minute ist die 43. Das heißt ja dann nicht 2 Minuten vor der Pause. Inzwischen muss man ja sagen, ich weiß nicht, wie viel jetzt an Sonntag konkret nachgespielt wurde, aber
6.
Naja, dann ist es halt eben nicht 2 Minuten vor der Pause, da sind es dann immerhin schon 8. Und trotzdem ist es doof, wenn du 2 Minuten nach deinem Führungstreffer das Gegentor kriegst.
Ja, das ist auch eine Sache, die Trainer Thomas Stamm zu Recht kritisiert hat, dass das jetzt schon ja nicht zum ersten Mal passiert ist, dass du noch nicht fertig bist mit Jubeln und dich endlich auf dem richtigen Weg wähnst und dann fast im Gegenzug dann wieder das Gegentor kassierst. Da muss dran gearbeitet werden. Auch Thomas Stamm sieht das so. Das darf man sich in dieser Liga einfach nicht allzu oft leisten, dass man das, was man mühsam erschaffen hat, so schnell und so leicht wieder hergibt.
Müssen wir besser werden. Wenn ich das Gegentor nehme, ist die Mitte offen komplett. In dem Moment müssen wir kompakter sein, haben die Kompaktheit nicht in der Phase. Haben kurz davor eine hohe Balleroberung, müssen da die Räume besser schließen, aber darf uns nicht zu oft passieren, dass wenn wir gerade kurz vor der Pause 2-1 in Führung gehen, egal wie der Spielverlauf dann davor war, dass wir das mit in die Pause nehmen. Ich glaube, das wäre auch okay gewesen zu dem Zeitpunkt. Gelingt uns im Moment noch nicht, dass wir da die Schritte gehen. Müssen es besser machen die nächsten Wochen, wenn wir solche Momente haben.
Na, die spannende Frage ist ja für mich, ist jeder Fall einzeln zu betrachten, weil es irgendwie Umstände gab, manchmal glückliche, manchmal einfach vom Gegner gut gemacht, oder steckt Tatsache ein Muster dahinter? Das müsste man die Trainer aber mal fragen. Können die was erkennen an der Körpersprache? Ist man sich da vielleicht für 2-3 Minuten halt gerade, wir haben ja gerade so eine aufkommende Euphorie beschrieben, ist man sich nicht zu sicher, das meine ich gar nicht, aber mit dem Gedanken vielleicht doch nicht 100% bei der Sache, das wäre mal nochmal spannend. Jetzt gar nicht so in der letzten Aktion, bevor das Tor fällt, sondern so ein Tor bahnt sich ja immer oftmals schon 2-3 Spielzüge vorher an.
Fußballtrainer bestätigen dir auf jeden Fall, dass die Phase nach einem eigenen Tor und auch nach einem Tor des Gegners immer eine ganz kribbelige ist. Stichwort ja auch Doppelschlag, aber eben auch die Phase, dass man in so einem Hochgefühl der Emotionen ist und dass man da immer höllisch aufpassen muss. Aber so ein richtiges Muster will ich noch nicht erkennen, aber sicherlich wird man mal bei Thomas Stamm nachfragen, weil es schon etwas auffälliger ist in dieser Saison.
Also ich würde es vielleicht sogar am Gegner festmachen. Offensichtlich war es in der dritten Liga schon so, wenn Dynamo ein Tor geschossen hat, in der Regel war das ja dann das Führungstor, das beim Gegner dann so richtig quasi die Köpfe nach unten ging und Dynamo wusste, jetzt haben wir sie im Sack. In der zweiten Liga ist das eben anders. Da sagen sich die Mannschaften, da lassen wir uns jetzt von dem Aufsteiger nicht verrückt machen und schalten sofort auf Gegenoffensive. Und da sofort auch im Gefühl der Euphorie hellwach zu sein und total fokussiert zu bleiben, so wie man das bis dahin gemacht hat, ohne dass das Dresdner-Tor gefallen ist. Ich glaube, das ist eine Sache, woran man noch arbeiten muss, dass man sagt, jetzt erst recht, um Himmels Willen nicht wieder aus der Hand geben, voll konzentriert bleiben und diesen Rausch, diesen Glücksrausch auskosten, aber mit Wiederanpfiff abschalten.
Das war auch eine starke individuelle Leistung vom Aseko, von der Bayern-Leihgabe, wie der sich dort dreht und das Ding einnetzt. Das war auch nicht schlecht gemacht, muss man auch mal anerkennend erwähnen.
Das Tor absolut sehenswert, wobei auch ich sage, davor entstehen die Fehler, wo mindestens 2 oder 3 Spieler die Möglichkeit haben, einzugreifen und es gar nicht erst zu diesem wunderschönen Schuss von der 16-Meter-Linie kommen zu lassen.
Aber Stichpunkt individuelle Qualität, ne? Wie es der Aseko dann macht, wie er sich, weil er schon diese Körperdrehung macht und dann aus der Drehung den da oben platziert, versenkt, das schafft dann wahrscheinlich auch nie jeder Drittligaspieler. Und das ist dann halt der Punkt. In der dritten Liga wäre er vielleicht drüber gegangen und dann hätten wir gesagt, nochmal Glück gehabt, passiert in der zweiten nicht so häufig.
Und dann gucken wir uns aber alle ziemlich betröppelt an, wenn du sogar mit einem Rückstand in die Kabine reingehst, Tim, weil die Chance war noch da für Hannover 96. Ich weiß gar nicht, was dann los war mit Dynamo. Da hat ja der Pichler nach diesem Abstimmungsproblem, wo Schreiber erst rauskommt, dann wieder zurückgeht, noch die Riesenchance. Und dann trudelt der Ball und wir haben alle gehofft, hoffentlich nicht. Bitte, bitte, bitte. Und dann geht er dann Gott sei Dank dort vorbei.
Ja, da rollten die Punkte sozusagen in Zeitlupe von dannen oder halt nicht. Und zum Glück hat sich der Ball entschieden, okay, ich gehe in dem Fall mal nicht rein, rolle an den Pfosten und dann konnte sich Tim Schreiber draufstürzen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt das 2-3 auch noch zu kassieren, das wäre wirklich ein Nackenschlag gewesen, von dem du dich vielleicht nicht so leicht erholst. Da ist es dann schon besser, wenn du zumindest weißt, du kommst aus der Kabine und wir wissen, was danach passiert ist und du hast in diesem Moment noch die Hand auf einem Punkt.
Hast du Tim Schreiber gesehen am Sonntag?
Also ich finde, Tim Schreiber ist ein Torwart, der unfassbare Reflexe auf der Linie hat, der völlig unerschrocken ist, der sich in jeden Ball knallt. Von meinem Dafürhalten hat er in der Strafraumbeherrschung durchaus noch Steigerungspotenzial, was auch völlig normal ist. Der Junge ist 23, der steht erst am Anfang. Für ihn sind die Zweitligaspiele mit Dynamo jetzt auch nach längerer Zeit die neuen. Da muss man reinwachsen, gerade mit der Sichtweise, dass es ja auch in der zweiten Liga alles viel, viel schneller geht. Auch die Handlungsschnelligkeit natürlich auch für den Torwart extrem zunimmt, wäre ja fast nicht zu verstehen, wenn er jetzt überall schon bei 100% wäre.
Zweite Halbzeit, ausgeglichen bis zur roten Karte. Auch eine sehr gute Chance von Niklas Hauptmann. Ich habe es mir dann nochmal im Nachgang angeschaut. Im Stadion sieht das immer ein bisschen anders aus. Aber da hat wirklich nicht viel gefehlt bei dem Schuss vom Haupe.
Das hat man erst in der Wiederholung so richtig gesehen, wie knapp das war. Also der hat ja den Pfosten fast noch gestriffen. Ja, wenn der reingeht, wird es natürlich ein Sonntagsschuss. War eine richtig gute Chance, aber am Ende leider wertlos.
Und dann die rote Karte. Dem Foul von Vinko Sharpina in der Hannoveraner Hälfte folgend, wird es ja auch gleich erklären. Also wenn du weißt, dass der Schiedsrichter zur Hosentasche greift, dort ist meistens nichts Gutes drin. Also muss man einfach so sagen, da war man dann schon klar, oh Gott, jetzt spielen wir hier zu zehnt.
Ja, es war für mich im ersten Moment völlig überraschend und ich war regelrecht perplex, als er dort die rote Karte rausholte, weil für mich war das ein Foul an der Mittellinie. Klassischer Foul, taktisches Foul. Das war keine brutale Aktion, die voll in den Mann ging. Das war keine böse Sache, wo er angerast kam, sondern fast schon ein bisschen wie in Zeitlupe und dann fiel er hin. Ja gut, okay, über Gelb kannst du reden, aber dass da plötzlich Rot im Spiel war, da war ich anfangs sowas von regelrecht geschockt. Ich glaube nicht nur ich, das ging uns wahrscheinlich allen so und dem Vinko ja selber. Und dann kam die Wiederholung und dann stellte sich da ein ganz anderes Bild dar.
Und Dr. Max Burda hatte den besten Blick drauf. Also der stand ja nur wenige Meter, also anderthalb Meter daneben. Tino, du hast im Video gesehen, müssen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren.
Also ja, ich habe die Zusammenfassung gesehen, genau, und mir ging es da genauso wie Tim. Natürlich ahnte ich oder wusste ich, dass das jetzt die Rotszene sein wird und die sah Tatsache im Spielverlauf, im laufenden Spiel jetzt nicht so spektakulär aus. Aber du hast den Schiedsrichter angesprochen, gute Sicht gehabt, sofort zur Tasche gegriffen. Und wenn du dann natürlich die Zeitlupe siehst und auch, es gibt ja auch Fotos davon, da ist es ja, der Tritt ist eindeutig und Vinko Sharpina sagt's ja dann auch. Also insofern von allen Beteiligten, also vom Schiedsrichter und auch von Vinko Sharpina selbst, dann auch wirklich gut gelöst, ist halt passiert und ja.
Gewonnener Punkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man so früh mit einem Mann weniger ist, dann gegen eine Mannschaft, die natürlich mit Ball wirklich sehr gut ist, dann ist das auf jeden Fall ein gewonnener Punkt, ja.
Wir haben von weit oben das Ganze gesehen. Der Schiedsrichter hatte den besten Blick drauf. War es rot?
Ja, also ich habe es jetzt auch gesehen. Also ist gestreckter Fuß oberhalb des Knöchels, dann ist es schon rot. Es ist eine klare Linie, die man fahren muss. Ich sage trotzdem, ich habe sehr wenig Tempo drin in der Aktion. Auch völlig unbeabsichtigt. Also das ist, denke ich mal, auch klar ersichtlich. Aber dadurch, dass ich halt mit offener Sohle drankomme, ist es halt Platzverweis. Ja, ist bitter, aber so war's.
Die Mannschaft hat dann aufopferungsvoll auch für dich mitgekämpft, für sich selbst auch. Stellst du morgen eine Kiste Wasser mit in die Kabine?
Ja, da muss ich der Mannschaft auf jeden Fall danken. Klar, man fühlt sich immer schlecht, wenn man einen Platzverweis hat, vor allem zu der Phase des Spiels, auch wenn es ohne Absicht ist, klar, aber es ist immer scheiße, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man die Mannschaft im Stich gelassen hat, aber da sieht man, dass wir eine Mannschaft sind, da kämpft jeder für den anderen und ich bin sehr stolz auf die Truppe, dass wir das dann über die Bühne gebracht haben, wobei man auch sagen muss, ich habe dann im Fernsehen die letzten Minuten beobachtet, also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht auch die Chance zur Führung nochmal hatten, also großes Kompliment an die Mannschaft.
Schlussfrage von mir, es war aber schon aufopferungsvoll und es wäre auch ganz, ganz bitter gewesen, wenn er wieder einen in der Schlussminute oder in der Schlussphase kassiert hätte. So ist das Ganze heute auch ein Punkt für die Moral. Nicht nur, dass sie es zu 10 geschafft haben, sondern dass man sich dann heute den Belohnungseffekt dann auch eingestellt hat.
Richtig. Ich habe fest daran geglaubt, dass wir es schaffen können, aber ich würde lügen, wenn ich nicht im Hinterkopf irgendwo hatte, dass die letzten 10 Minuten so ausgerechnet, so Stichpunkt Elversberg, dann wir irgendwie ein Gegentor bekommen. Auch Standards. Wir wussten, dass Hannover gut bei Standards ist, haben wir echt gut wegverteidigt. Also ist am Ende gut gegangen und zu Recht haben wir, also sind wir selbst dafür verantwortlich.
Er hat, das war, fand ich lustig, er hat das Spiel dann im Innenraum verfolgt, ne? Musste dort mitzittern und es war interessant, was er da gesagt hat.
Ja, im Stadionfoyer bei der Security am Eingang vor VIP-Raum, da hat er sich dann hingestohlen, wusste nicht mal selber, dass er das Spiel nicht mal von der Wechselbank angucken durfte. Das heißt also, daran erkennt man schon, so oft fliegt der Junge nicht vom Platz, was ja für ihn spricht. Und dann haben sie sich dann teilweise schon über ihn lustig gemacht, wie er mitgegangen ist und wie er dort mitgefiebert hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sein Puls dann höher war, als wenn er selber auf dem Rasen gespielt hat, weil wenn du nicht mehr eingreifen kannst, das ist kein angenehmes Unterfangen.
Ja, ich habe schon ein paar Gelächter verursacht, weil ich mitgefiebert habe, ab und zu auch aufgestanden bin vom Stuhl, weil man halt mitfiebert, man kann ja nichts machen, man ist vor dem Fernseher. Ja, ich habe natürlich einen höheren Puls gehabt als sonst, was ja auch, glaube ich, verständlich ist in der Situation.
Fehlt jetzt gegen Darmstadt und Karlsruhe. Zwei Spiele ist er gesperrt worden. Das war zu erwarten.
Ja, haben wir ja auch mit vielen diskutiert. Ist jetzt die Frage, wird dieses Foul, dieser Augenblick, wo sein Fußballschuh die Wade trifft, quasi groß aufgezogen, oder guckt man sich die gesamte Entstehung an? Und da muss man ja wirklich sagen, dass es weder Absicht noch ein brutales Foul gewesen ist. Es war ein unglückliches Foul, was Rot geahndet hat. Und da ist die Minimalstrafe hier sicherlich zwei Spiele und von daher absolut gerechtfertigt. Alles, was drüber hinausgegangen wäre, hätte ich persönlich dann nicht verstanden.
Weil er sich auch noch nie was zu Schulden kommen lassen hat. Also ist ja seine erste rote Karte in dem Sinne gewesen. Und mit der roten Karte, Tim, war aber allen Beteiligten eigentlich klar, wenn jetzt hier nicht ein großes Wunder passiert, müssen wir irgendwie versuchen, diesen einen Punkt, dieses 2:2 irgendwie über die Zeit zu bringen. Zu mehr wird's nicht reichen.
Ich glaube sogar, dass in dem Moment die meisten im Stadion gedacht haben, wenn sie hier einen Punkt holen, ist das schon wie ein kleines Wunder, weil wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie dominant Hannover teilweise auftritt, was für eine spielerische Klasse die haben. Die stehen nicht umsonst da oben. Und da jetzt, im Nachhinein war es ja fast eine komplette Halbzeit, 45 Minuten fast, in Unterzahl agieren zu müssen, das war ein richtig starkes Brett. Aber vielleicht hat genau dieses Bewusstsein, ganz im Gegensatz zu dem Führungstor, wo man dann eben nicht die Sinne so geschärft hatte, dazu geführt, dass allen auf dem Platz klar war, wir haben jetzt noch eine einzige Chance, auch wenn sie vielleicht nicht groß ist, diesen Punkt nach Hause zu bringen. Und alles andere ist sekundär. Und genauso fokussiert, konzentriert und vor allem auch emotional und leidenschaftlich haben sie das dann angegangen. Und muss man auch dazu sagen, Trainer Thomas Stamm hat gezeigt, dass es also nicht nur jemand ist, der Offensive und schönen Ballbesitzfußball kann, sondern, wenn es drauf ankommt, eben auch mal hinten ein bisschen Beton anmischen kann.
Große Chance, beste Chance, die von Kellmann, der dann gekommen ist. Das war schon ein dickes Ding.
Würde ich sagen, wobei, na klar, hatten die ihre ein, zwei, vielleicht auch drei Chancen, aber so die ganz große Fülle, die man vielleicht erwartet hätte, die ist am Ende gar nicht da gewesen, weil die zwei Ketten, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, hinten die Fünferkette und davor die Viererkette, die haben schon die Räume richtig, richtig gut eng gemacht. Und das sah teilweise aus wie beim Handballspiel, dass die Hannoveraner da so rings um den Strafraum gespielt haben. Aber sie haben eben am Ende dieses Schlupfloch nicht gefunden, haben es eigentlich auch kaum versucht, mal aus der Ferne abzuziehen. Also das ist sicherlich eine Marschroute, die du nicht über 90 Minuten durchziehen kannst, aber in Unterzahl mit einem Punkt in Aussicht gegen eine Topmannschaft wie Hannover war es legitim und im Nachhinein auch die richtige Entscheidung. Und ich hätte es ganz, ganz furchtbar gefunden, wenn Dynamo dann dafür am Ende nicht belohnt worden wäre, weil das hätte sicherlich für hängende Köpfe gesorgt.
Wisst ihr alle Vornamen vom finnischen Angreifer von Hannover 96?
Ich nehme an, er hat mehrere, Jens.
Ich muss immer, und ich weiß, das geht auch anderen so, immer lunzen auf dem Spielberichtsbogen, wer hat den längsten Namen? Und das hatte definitiv er. Er heißt Paul Benjamin Sven Eber. Ich glaube, Mutter Kellmann hat aber wirklich alle Verwandten und Bekannten, wahrscheinlich auch noch den Müllbepacker, der damals beim Umzug beim ersten mitgeholfen hat, irgendwie verewigt beim Namen ihres Sohnes. Nochmal zur Wiederholung. Paul Benjamin Sven Eber.
Und ist Finne, Jens, ist Finne. Ich höre da wenig Finnisch raus.
Da hätte Kelma ihnen heißen müssen oder so?
Nee, bei dem ganzen Vornamen. Also Benjamin ist ja jetzt nicht zwingend das, was wir Finnland zuordnen würden.
Okay.
Oder?
Janne müsste er dann heißen, oder?
Ja, irgendwie so. Janne, Mikola, Mati und dann Kellmann, genau.
Können wir zurückkommen zu seiner Chance? Die ist wirklich hundertprozentig gewesen. Und da bin ich dann bei, Tim, das war die allergrößte. Aber Dynamo hat das dann, weil man ja auch oft über die Defensive geschimpft hat, aber sie haben es dann wirklich defensiv ordentlich geklärt.
Gibt's nichts zu meckern, und das betrifft ja wirklich alle, die auf dem Platz standen. Selbst Stefan Kutschke, der ja sicherlich vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Nadelstich setzen sollte und ein bisschen weiter vorgerückt bleiben sollte, was er übrigens in der einen Aktion tatsächlich gemacht hat, wo fast sogar noch die ganz große Sensation passiert wäre, hat sich ja dort genau mit eingereiht und hat wie alle anderen auch den Turm in der Schlacht gebildet und sich gnadenlos dort auch mit in den Dienst der Mannschaft gestellt, wie einfach alle. Und das, muss ich sagen, war eine schöne Erkenntnis, dass man gesehen hat, also dort stimmt der Teamgedanke definitiv in der Mannschaft. Die sind ein eingeschworener Haufen, Das haben sie sehr gut damit unter Beweis gestellt und das macht auch Mut und Hoffnung für die nächsten Aufgaben, die ja nur weiß Gott nicht leichter werden.
Ich möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn der Kutschke dort richtig reinrutscht in die Flanke von Toni Menzel. Ich glaube, dann hätten sie die Bauleute am Montag bestellen können, weil das Stadion wäre explodiert.
Ja, nach Lage der Dinge hätte wahrscheinlich dann im Gegenzug Hannovers 3-3 gemacht, dann wäre es wieder ausgeglichen gewesen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre in dem Moment mit hundertprozentiger Sicherheit das Stadion halb in die Luft geflogen vor Begeisterung, was auch so wieder, muss ich am Rande mal erwähnen, wieder eine faszinierende Stimmung abgegeben hat. Mein Kollege von Bild Hannover hat mich gefragt, sag mal, ist das eigentlich hier das lauteste Stadion in Deutschland? Ich kann mich an kein anderes erinnern, das schon mal lauter war. Und das ist natürlich ein Lob und das ist dann in so einer Situation auch ganz, ganz wichtig, wenn die Mannschaft spürt, wir haben hier die knapp 30.000 abzüglich der Hannoveraner absolut hinter uns.
Wie hast du Julian Pauli gesehen? War ja sein erster Einsatz im eigenen Stadion hier in Dresden. Man hat schon den Eindruck gehabt, auch zu Elversberg nochmal einen Step vor und glaube, das ist ein Defensivspieler, der Dynamo Dresden weiterhelfen kann.
Absolut. Der Junge hat mich tatsächlich auch gegen Hannover richtig überzeugt. Der hat eine Körpersprache, der hat eine Athletik, der hat eine Entschlossenheit, der hat eine Zweikampfhärte. Erinnert mich ein bisschen an Amoako, bei dem wir das ja auch schon festgestellt haben, dass das also fast unmöglich ist, gegen ihn einen Zweikampf zu gewinnen. Beides U21-Nationalspieler. Also da muss man wirklich sagen, da kann man Dynamo nur dazu gratulieren. Das waren, sind zwei richtig, richtig gute Transfers und also die versprechen noch einiges.
Bei Julian Pauli habe ich den Eindruck jetzt eben auch, ne, dass diese U20-Nationalspieler, diese Nachwuchsnationalspieler schon für ihr junges Alter schon eine große, große Qualität mitbringen. Das kann Dynamo nur gut tun. Also da bin ich bei Tim. Das sind echt gute Ansätze, die man beim Pauli sieht. Also da geht was.
Julian, heute hast du das Rudolf-Habe-Stadion in seiner vollen Wucht das erste Mal erlebt. Und so wird ein Punkt, ein gewonnener Punkt gefeiert.
Ja, definitiv. Also ich glaube, jetzt bis zum Schluss waren wir alle happy drüber. Wir hätten jetzt noch den Lucky Punch am Ende machen können. Aber ich denke, der Punkt geht in Ordnung.
Weil ihr habt wirklich in der zweiten Halbzeit dann zu zehnt alles reingeworfen, um ja diesen Einzähler mitzunehmen, oder?
Ja, das zeichnet uns aus und wie gesagt, dann haben wir uns belohnt.
Es war ein wildes Spiel, wie würdest du es beschreiben? Nimm mal die erste Halbzeit auch mit, da sind ja dann alle vier Treffer gefallen. Also man hat schon gesehen, auch welche Klasse Hannover 96 hat.
Ja, definitiv, war ein anstrengendes Spiel, auch mit der Hitze zu Dank. Aber wie gesagt, die sind nicht zu Unrecht oben und das wussten wir auch, aber wir haben es gut gemacht.
Was ein bisschen bitter war, ist, dass ihr nach eurem Führungstreffer, nach eurem 2-1 dann postwendend den Ausgleich kassiert habt. Oder muss man das dann einkalkulieren, weil es auch eine gute Einzelleistung von ihm war?
Ja, war super gemacht, das muss man sagen, aber trotzdem müssen wir da besser verteidigen, alles reinschmeißen und das geht halt nicht in Ordnung, das wissen wir auch und das müssen wir besser machen.
Wenn wir alle betröppelt da standen vor einer Woche nach dem 2-2 in Elversberg, muss man heute sagen, heute ist es definitiv ein gewonnener Punkt. Ja,
definitiv.
Zwei Themen, die dann nach dem Spiel diskutiert wurden. Thema Nummer eins, die Nachspielzeit, also vornehmlich von Hannoveraner Seite. Wir spekulieren ja immer, welche Zahl steht dort dann auf der Tafel, die der vierte Offizielle hochhebt. Also ich hatte gesagt, 8 bis 10. 8 sind es am Ende gewesen. Und man muss auch sagen, die Nachspielzeit resultiert, das soll jetzt keine Ausrede sein, aufgrund der Verletzung von Hannover 96. Sie resultiert sicherlich auch wegen der Trinkpause. Aber es gab eben auch keine Tore in der zweiten Halbzeit, wegen der man hätte nachspielen müssen.
Habe ich auch so ungefähr spekuliert, dass es so um die 8 bis 10 Minuten sein dürften. Und sich da dann so aufzuregen, dass denn eine gewisse Netto-Spielzeit nicht erreicht worden ist. Irgendwann müssen wir ja die Kirche mal im Dorf lassen. Ich kann mich noch erinnern an die guten alten DDR-Zeiten. Da gab es überhaupt keine Nachspielzeit in der DDR-Fußball-Oberliga. Da war nach 90 Minuten Schluss. Wenn der BFC geführt hat, war nach 89 Minuten Schluss. Da war an Nachspielzeit einfach noch nicht zu denken. Da haben wir ja schon eine Riesenentwicklung gemacht. Und irgendwo muss ja dann auch vielleicht mal ein Cut sein, sonst spielen wir in 3-4 Jahren 3 Stunden so ein Spiel. Sicherlich wäre es nicht verkehrt, wenn man das noch ein kleines bisschen transparenter erklären kann, was, wieso, weshalb, warum. Aber du hast es schon gesagt, für jedes Tor gibt es ein paar Sekunden Nachspielzeit drauf und da ist in der zweiten Halbzeit nur mal keins gefallen.
Ich glaube, vielleicht müsste es der DFB einfach auch nochmal erklären, wie sich so die Nachspielzeiten und berechnet. Jens, erinnere dich, wir haben vor 2 Wochen mit Richard Hempel gesessen, haben ihn ja auch drauf angesprochen und er hat ja gesagt, das ist jetzt ein Stück weit Stadiongefühl, aber vor allen Dingen ganz klare Berechnungsgrundlage. Du hast ein paar Parameter gerade genannt, ne? Sind Tore gefallen, wie viel Auswechslung gab's und da wird das dann gerechnet. Aber
ja, wenn die Trainer auch so, Thomas Stamm hat es ja indirekt auch dann irgendwie bestätigt, ohne Christian Tietz für das Spielrecht zu geben, hat ihm dann, so wenn ich das richtig verstanden habe, aus der Ferne insofern aber recht gegeben, dass er mit den bisherigen Nachspielzeiten von Dynamo in den anderen Spielen jetzt auch nicht so einverstanden war, einfach weil die Linie fehlte, weil du eben nicht das Gefühl hast, okay, das ist heute ein Spiel, das müsste jetzt so und so viele Minuten geben und dann kommt das, sondern manchmal kam eben, was weiß ich, 8 Minuten und du fragst dich, warum, viel ist doch viel zu viel und manchmal sind es 8 Minuten und Christian Tietz hatte diesmal das Gefühl, es ist doch viel zu wenig.
Also wir spielen hier im Schnitt, wir als Hannover 96 eh noch 55 Minuten. Ich frage nach, was ist die Nettospielzeit 60 Minuten? Soll ich einem eine Uhr leihen, wie man die Uhr stoppt? Also ich kann's. Und jeder bei uns auf der Bank kann's auch. Und jetzt schaffen wir es hier wirklich 50 Minuten netto zu spielen. Also noch 5 Minuten weniger wie vorher vorgesehen. Und dann traut sich hier keiner anscheinend, dann die Zeit draufzulegen. Für sie muss klar sein, 10 Minuten Nettospielzeit sind bei so einem Spiel wie heute 20 Minuten mehr. Aber es geht ja nicht, dass wir eine Spielunterbrechung, wir kein Fußball mehr spielen können, wir dann sagen, die anderen verteidigen die ganze Zeit gut. Also wenn sie nur ein paar Minuten zum Kicken haben, dann haben sie gar nicht mehr so ganz so viel zum Verteidigen. Das gehört zur Wahrheit mit dazu.
Und der zweite große Kritikpunkt waren die Ballkinder von Dynamo. Also kann mich noch nie erinnern, dass in Dresden die Ballkinder kritisiert wurden. Ich kann mir vorstellen, dass bei Atletico Madrid der gegnerische Trainer schon häufiger über die Ballkinder von Atletico schimpfen, aber ich glaube, die werden auch von Diego Simeone persönlich geschult. Da gibt's ein Kindersteak, ein paar Pommes und dann sagt er denen, wenn wir führen in der 93. Minute, dann schmeißt er den Ball gefälligst in den Fluss und nie zum Gegner. Aber bei Dynamo, ich habe mich auch nach dem Spiel nochmal umgehört, ob es da irgendwas, überhaupt nicht. Es gibt die Regel oder es gibt die Empfehlung von der Deutschen Fußballliga seit dieser Saison an die 36 Profiklubs. Es ist aber wirklich nicht verbindlich, sondern eine Empfehlung. Diese sieht vor, die bisherigen Balljungen und Ballmädchen, dass die das Spielgerät nicht mehr den Profis zuwerfen, sondern umgehend auf ein Markierungsplättchen legen. Und dabei ist es streng untersagt, Bälle zurückzuhalten oder das Spielfeld zu betreten. So. Und in Dresden macht man das anders und so wie bisher. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass Bälle irgendwo provokant zurückgehalten worden. Also, aber vielleicht siehst du durch die schwarz-gelbe Brille.
Nee, ich habe das auch mal bewusst ein bisschen näher beobachtet. Natürlich sind die jetzt nicht dem Ball hinterhergerannt und haben die wie vom Blitz getroffen, sofort wieder aufs Spielfeld geschmissen, sondern sie standen da, hatten den Ball in der Hand. Wenn ein Hannoveraner gekommen ist, der den Ball haben wollte, haben sie den auch zeitnah oder eigentlich fast unmittelbar zurückgespielt. Da jetzt irgendwie das als Angriffspunkt zu nehmen. Ich habe mich auch mit Ulf Kirsten danach drüber unterhalten, der sagt, also mal ganz ehrlich, in so einer Situation kannst du in jedem Stadion der Welt davon ausgehen, dass die Balljungen jetzt nicht um ihr Leben rennen werden. Im Gegenteil, stell dir mal vor, die machen das, die werfen so schnell es geht den Ball zurück, da fällt noch ein Tor. Ja, da möchte ich nicht wissen, wie die dann zu Tode betrübt sind und vielleicht auch sogar angemacht werden. Das war absolut für mich im Bereich des normalen und nicht ansatzweise irgendwie kritikwürdig. Also da hat in meinen Augen der Christian Tietz dann auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil umgekehrt wäre es bei Hannover nicht anders gewesen.
Wenn wir dann die Bälle von draußen rein wollen, dann hat es etwas mit Anstand und Respekt zu tun, ja, dass wir Bälle nicht verweigern reinzuwerfen, dass wir Bälle nicht vorher runterfahren lassen, dass wir sie reingehen. Das erwarte ich von bei uns genauso wie woanders hin. Das hat nichts damit zu tun, dass wir selbst schuld waren in dem Spiel ja heute. Dass wir schuld waren, wenn wir Gegentore bekommen, dass wir die Art, wie wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt haben, nicht verwertet haben. Aber das ist ja mehr wie augenscheinlich. Also, wir haben gestern Abend zum Beispiel in Leipzig toll gesehen. Da haben wir uns vorher besprochen, können wir diese Kegel hinlegen, legen wir die Bälle drauf, kannst du den Ball reinnehmen, war toll. Dieses Spiel hat dann damit auch eine längere Spielzeit gehabt, das ist gut gelaufen. Aber wenn du dann einen Ball suchen gehen musst, ich habe bei mir keinen in der Nähe gehabt, also wenn wir bei uns zu Hause spielen, ist es normal, dass in allen Zeiten die Bälle da liegen, dass die auch reingegeben werden, dass sie nicht runtergefallen lassen werden oder gar nicht gegeben werden. Und das hat auch nichts mit einer Ausrede zu tun, die Dinge, sondern die gehören sich einfach nicht.
Ich denke, da wird sicherlich auch eine ganze Portion Frust bei Christian Tietz so direkt nach dem Schlusspfiff dabei gewesen sein, mehr und so ein Ärgern über die eigene Mannschaft, vor allen Dingen über das Ergebnis, denn ist doch auch klar, wenn du irgendwie so eine halbe Stunde, 40 Minuten in Überzahl spielst, dass er vielleicht schon gedacht hatte, auch aufgrund der ersten Halbzeit, dass du hier mit dem Sieg aus Dresden dann doch nach Hause fährst und dann bliebst bei dem 2-2. Ihr habt ja die Chancenverteilung nochmal beschrieben. Das wird ihn sicherlich auch gewurmt haben und ja, vielleicht waren da in dem Moment A, der Schiedsrichter mit seiner Nachspielzeit und B, die die Balkhinder irgendwo die Blitzableiter.
Durchaus möglich, weil dass die sich mehr vorgenommen hatten und natürlich jetzt nicht gerade mit Lob überschüttet wären, wenn sie gegen einen Aufsteiger, der eine Halbzeit in Unterzahl spielen muss, keine 3 Punkte geholt haben. Ja, das ist klar, aber dann muss man zuerst bei sich selbst anfangen.
Ich finde eben auch, Dynamo hat das mal das erste Mal auch abgewichst gemacht. Sonst haben wir immer über die Gegner gelobt, gerade die hier zu Gast waren. Ob es jetzt Magdeburg gewesen ist, ob es Mainz gewesen ist oder Schalke 04. Wie clever die so eine Nachspielzeit runterspielen. Ich finde, jetzt hat's mal Dynamo ordentlich gemacht, hatten dann, du hast gesagt, Tim, sogar noch 1,5 eigene Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Fakt, wo man sagt, sie kommen so langsam an in dieser zweiten Liga.
Ich hatte das Gefühl, so nach den ersten 10, 15 Minuten in Unterzahl, die merken, wir können das hier tatsächlich wuppen. Dass diese Idee, hinten wirklich konsequent zuzumachen, funktioniert. Und dann steigt natürlich auch dein Selbstbewusstsein, dann steigt deine Gier danach und dann wirst du natürlich auch ein kleines bisschen ruhiger und sagst, Hektik, alles andere als das. Ganz bei uns bleiben, ganz ruhig spielen. Und das haben sie tatsächlich sehr, sehr souverän gemacht. Da gab es eigentlich tatsächlich hinten überhaupt keine Aussetzer mehr.
Und jetzt heißt es, nach dem Tabellenführer ist vor dem Tabellenführer, oder? Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich hatte Darmstadt jetzt nicht so auf der Rechnung vor der Saison. Aber holla die Waldfee, um es mit Heino zu sagen, jetzt sind die auf Tabellenplatz 1 nach ihrem 3:0 Erfolg in Düsseldorf.
Soll ich euch was sagen? Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich habe heute früh erst in Vorbereitung sozusagen, das klingt erstmal gut, in Vorbereitung auf unsere Aufnahme, habe ich irgendwo gelesen, jetzt kommt der nächste Spitzenreiter, dachte ich, Darmstadt Tabellenführer, mir ist immer noch so die letzte Saison in Erinnerung und ich habe die auch in dieser Saison noch nicht so wahrgenommen, aber die sind Tatsache Erster, ich gucke hier nochmal, stehen ganz oben, punktgleich auch mit Elversberg und Hannover, ja, da sieht man erstmal, wie eng es in der Liga zugeht, aber ja, die Spitzenspielwochen bei Dynamo gehen Tatsache weiter, wobei ich aber mal sagen würde, gerade gegen die Spitzenteams, wenn wir das jetzt so sehen, Elversberg, Hannover, hat sich die Mannschaft jetzt nicht schlecht angestellt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es ganz genauso. Ich habe dann mal drauf geguckt, Sonntagabend, so wie sieht's denn eigentlich mit Darmstadt aus, wo stehen denn die, und war völlig überrascht, dass die jetzt plötzlich auf Platz 1 standen und dachte mir, oh mein, jetzt kommt's ja wirklich dicke. Erst gegen Elversberg, die waren Zweiter, jetzt gegen Hannover, die waren Erster, jetzt nochmal Darmstadt, die sind wieder Erster. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, irgendwann ist das mal vorbei und irgendwann geht's dann auch mal gegen Mannschaften, die weiter unten sind, wo dann natürlich die Fleischtöpfe für Dynamo richtig fett sind. Und alles, was du jetzt mitnimmst, ist eigentlich, ich will nicht sagen Zugabe, aber nicht das, wo man sagt, da setzt man Siege und Punkte unbedingt voraus. Und zum Dritten spricht das natürlich auch dafür, dass die Liga wirklich extrem ausgeglichen ist. Wenn es so viele wechselnde Tabellenführungen gibt, scheint es keinen Überflieger zu geben, wie die Bayern in der ersten Liga, die jenseits von Gut und Böse sind.
Aber lasst uns mal an dem Punkt bleiben, finde ich ein guter Anknüpfungspunkt. Tim hat vorhin gerade gesagt, auch ein Zeichen, die sind angekommen. Das war so ein Punkt für mich nach diesem 2:2 gegen Hannover, was ich ja nun emotional überhaupt nicht erlebt habe, sondern nur das Ergebnis sehe, den Spielverlauf mir angucke, aber dann auch auf die Tabelle gucke und sehe, okay, jetzt sind sie immer noch oder irgendwie weiter da unten, 14. Klar ist das ein Erfolgserlebnis. Elversberg ist auch ein Erfolgserlebnis, finde ich. Aber es ist halt jeweils nur ein Punkt. Du stehst jetzt irgendwie mit 5 Punkten da und guckst einfach mal nach unten. Die Truppen, die dahinter kommen, sind ja durch die Bank keine Mannschaften, die eigentlich, wenn die Saison halbwegs normal läuft, am Ende hinter Dynamo stehen sollten. Ich will jetzt also da gar kein Szenario aufbauen, sondern eher so für mich die Frage, die ich mir dann so gestellt habe, der Punkt gegen Hannover ist super, der Punkt in Elversberg war am Ende unglücklich durch den späten Gegentreffer, aber unterm Strich trotzdem voll okay. Aber nur mit Unentschieden kommen wir ja nie weiter.
Nee, aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese Unentschieden, die du jetzt holst, die sind ja vor allem wichtig für die Moral, dass du siehst, du kannst sogar gegen die Top-Teams was reißen und dafür, dass du nicht schon jetzt unten reinrutschst, die Spiele, die gewonnen werden müssen, wo du dann punkten musst, gegen Gegner, die unmittelbar bei dir in der Tabelle stehen. Und da meine ich nicht unbedingt die, die dahinter stehen. Da haben wir ja noch 1, 2, die da vielleicht nicht hingehören und auch nicht bleiben werden. Aber es gibt ja 4, 5 Mannschaften drüber, die mit 1 oder 2 Punkten weiter weg sind. Und das sind dann die, die eigentlich auch vom Niveau Dynamo viel, viel eher ebenbürtig sein müssen. Und dort musst du dann zuschlagen und dort wird es dann tatsächlich wichtig sein, dann auch dreifach zu punkten. Das jetzt ist ganz, ganz wichtig, quasi als Kompott. Wobei eigentlich ja das Kompott immer erst zum Schluss kommt, aber wir können es ja mal umgekehrt machen.
Aber was natürlich ein bisschen wehtut, ist gerade, wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, die Heimniederlage gegen die Magis.
Das ist wirklich wahr. wobei man damals noch nicht voraussehen konnte, dass Magdeburg tatsächlich solche Probleme hat. Es war sicherlich von einigen vorhergesehen worden, dass sie durch den Trainerwechsel jetzt vielleicht nicht mehr ganz so weit oben stehen, aber dass sie jetzt tatsächlich ja die drei einzigen Punkte gegen Dynamo geholt haben, das war damals noch nicht so richtig erkennbar. Im Nachhinein gebe ich dir völlig recht, das tut richtig weh.
Jens, der Tim spricht gerade von Spezialisten, die vielleicht wussten, dass es Magdeburg schwer hat. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast laut gesagt habe oder nur in einem unserer vielen Absprachen und Konversationen in der Woche. Aber hatte ich nicht gesagt, fällt mir jetzt gerade ein, dass es Magdeburg schwer haben wird und dass es der Trainer Markus Fiedler, dass das durchaus knifflig werden könnte? Das habe ich natürlich sofort.
Hast du tatsächlich gesagt? Ich musste auch neulich dran denken, aber das traf dann leider nicht für das Spiel.
Ja, deswegen. Ich habe es ja nach dem Spiel in Dresden auch sofort kassiert und habe so getan, als hätte ich es nie gesagt. Aber jetzt, wo der Tim die Spezialisten anspricht, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es hätte er meinen Namen genannt.
Gut, dann hoffen wir mal, dass die SGD aus Darmstadt nicht nur Lilien mitbringt, sondern möglicherweise auch Punkte. Schwer genug wird's. Was glaubst du, wie würde Vinko Schapina ersetzen? Amoako könnte wieder reinrutschen. Wie wird das machen?
Ja, am ehesten Amoako. Das wäre ein 1:1 Wechsel.
Wenn der Infekt durch ist, also weg ist.
Ja, das ist übrigens auch nochmal so, bei so Magen-Darm-Geschichten wäre es dann schon hilfreich, wenn die sich nicht alle gegenseitig anstecken, weil das ist tatsächlich eine sehr unangenehme Sache. Kann man nur hoffen, zumal die Trainingswoche ja auch eine relativ kurze ist, dass da irgendwie Maßnahmen getroffen werden, dass von denen die ausgefallen sind, möglichst alle wieder zurück sind und es nicht noch andere erwischt.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsner. Weiter mit der Folge.
Dann kommen wir mal zum zweiten und zum anderen großen Thema. Ich glaube, es ist uns nochmal wichtig, dass wir hier auch unterschiedliche Meinungen darlegen und das ist speziell in der heutigen Zeit wichtig, jetzt nicht nur im Fußball, sondern auch bei anderen Themen und zu diskutieren, auch mal eine andere Meinung zuzulassen und jeder, da nehme ich euer Motto, bild dir deine Meinung, jeder kann sich seine eigene Meinung dann bilden und ich glaube auch wir alle sind weit davon entfernt, irgendwie hier eine Meinung vorzugeben und ich habe schon den Eindruck, widerlegt mich, dass beim Thema David Fischer die Meinung ganz weit auseinandergehen. Über die Gründe der Trennung, über die Richtigkeit der Trennung. Ich empfinde es schon so, dass es da ganz unterschiedliche Lager gibt bei Dynamo Dresden. Fangen wir damit an. Thomas Stamm hat am Freitag gesagt, es ist eine Niederlage für den ganzen Verein, weil es eben keine Kontinuität gibt. Wie seht ihr es?
Ich glaube, gut und schön wäre es gewesen, wenn man einen gemeinsamen Weg hätte fortsetzen können. Ich will da gar nicht irgendwie der sein, der sich jetzt nicht äußert. Ich habe eine Meinung. Aber schön wäre es, wenn man, es ist überall so. Ich bin nicht verheiratet, aber ich glaube, in jeder Ehe ist es so, dass es jetzt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. In jeder Firma ist es so, in jedem Verein ist es so. Und Sie können mir glauben, auch in Vereinen, wo man denkt, es ist ruhig und wo man denkt, es ist alles gut, ist es nicht so. Und die Frage ist, wie kriegt man Dinge gemeinsam hin? Und wir haben es nicht gemeinsam hingekriegt, einen Weg einzuschlagen mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Geschäftsführer Sport, mit zwei Geschäftsführern, die schon hier waren, mit dem Aufsichtsrat, der schon hier war, ruhig über 2-3 Jahre einen Weg zu gehen. Und das ist eigentlich das Enttäuschendste. Da hat jeder seine paar Prozente dazu beigetragen, im Positiven wie im Negativen. Jetzt ist es im negativen Szenario dann geendet. Das ist eine klare Niederlage an uns alle in diesem Verein. Nehme ich alle mit rein. Und dann will ich es nicht bewerten, weil die Meinungen sind ja auch in der Medienlandschaft sehr, sehr unterschiedlich, was es ja, sehr schwer macht, aber es ist eine Niederlage für uns als Verein, meiner Meinung nach, ohne zu werten, ob sie richtig oder falsch ist. Und der Zeitpunkt ist immer ungünstig. Im Sommer, jetzt, letzten Frühjahr, egal wann, es ist, glaube ich, nie gut, weil es muss sich dann immer wieder einpendeln, Menschen kennenlernen, Prozesse. Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle haben wieder jemanden, der neu ist, hat andere Ideen. Deshalb wäre Kontinuität für einen Verein wie Dresden sehr, sehr schön und haben wir leider alle gemeinsam nicht hinbekommen.
Ich finde, du hast mit deinem Eingangsstatement das Wichtigste in dieser Problematik schon angesprochen. Die Personalie David Fischer spaltet extrem und das nicht nur außerhalb bei den Fanlagern, sondern leider, und das ist für mich das Hauptproblem, auch intern. Es haben sich überall, wo du hinguckst, haben sich zwei Lager gebildet. Der eine pro Fischer, das andere kontra Fischer. Und diese Spaltung, die sich dann durch den ganzen Verein zieht, die ist, glaube ich, das größte Problem, weil man, und dann hat Thomas Stamm natürlich recht, zu dem Punkt kommt, dass er sagt, hier ist keine Geschlossenheit. Und wenn so eine Spaltung in zwei Lager erfolgt und man das am Ende dann doch immer wieder an einem Namen festmacht, dann ist es für mich die richtige und wichtige, vielleicht sogar zu späte Entscheidung, diesen einen Namen aus dem Rennen zu nehmen. Wobei ich auch gleich sage, und das haben die letzten Tage schon wieder gezeigt, dass damit das Problem zwar angegangen ist, aber noch nicht endgültig behoben. Da wird es noch eine Weile dauern, bis das dann erfolgt, wenn es, so hoffe ich jedenfalls, überhaupt erfolgt.
Tim hat das ja richtig beschrieben, ne? Das ist schon sehr, sehr auffällig, dass es zwei krasse Lager gibt. Und Jens, da schließe ich dann auch an deiner Einleitung zu dem Thema. Könnte auch daran liegen, dass man halt die Gründe nicht richtig weiß. Es gibt ja ganz viele, ich sag mal, Verdienste oder Sachen, die David Fischer zugeschrieben werden. Und trotzdem gibt es auch genügend, dass, wenn wir das eine Verdienste nennen, nenne ich das andere mal Vorfälle, die passiert sind, die vielleicht eine Trennung auch rechtfertigen. Und ich glaube, das eine Lager kennt wahrscheinlich mehr das eine. Die Kritiker kennen die Minusseite und die Fischer-Fans, sage ich mal, die kennen jetzt die positive Seite. Und es fehlt ein bisschen auch an einem Moderator, an jemanden, der, sage ich mal, die Fäden zusammenführt. Das ist ja eigentlich die Position und das ist natürlich jetzt die Krux an der ganzen Geschichte, die man David Fischer zugeschrieben hatte oder dachte, dass das seine Aufgabe, seine Position ist. Wir dachten es ja sowieso immer, weil er Kommunikationsgeschäftsführer hieß, war für uns immer klar, okay, er ist der Mann, der kommunizieren soll. Er hatte sicherlich auch noch viele andere Aufgaben. Vielleicht waren andere Sachen auch wichtiger. Aber das war ja auch immer das, wo wir gewartet haben, dann kommunizier doch mal. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, gerade wenn du so einen polarisierenden, emotional aufgeladenen Verein hast, dass umso mehr gesprochen werden muss, umso mehr erklärt werden muss und im Zweifel ein fünftes, ein sechstes Mal sich zusammengesetzt werden muss. Und der Punkt, das ist mein Eindruck von außen, den hat David Fischer schon unterschätzt. Und da ist das Thema Fanshop jetzt ein populäres und vielleicht auch ein großes, aber bestimmt nicht das einzige Thema, wo aber auch am Ende der Aufsichtsrat die Geschäftsführung insgesamt hätte besser kommunizieren müssen.
Ich würde sowieso sagen, da wird auch die Macht der sogenannten aktiven Fanszene überschätzt. Ich glaube nicht, dass der Aufsichtsrat gehandelt hat, weil irgendwelche Fans gesagt haben, der muss jetzt weg, sondern weil es für den Aufsichtsrat offenbar triftige Gründe gab. Du hast gesagt, man muss da mal jetzt abwägen, pro und contra. Also ich sag mal, vielleicht pro. Unter David Fischer Sponsorengelder definitiv erhöht, auch die Zuschauereinnahmen wurden erhöht, es wurden ja noch mehr Plätze geschaffen. Der Deal mit der Walter-Fritsch-Akademie, der neue Caterer-Deal, er hat sicherlich einen Großteil der Geschäftsstelle hinter sich und der Thomas-Stamm-Deal, der wird ihm ja auch zugepflichtet, dass er Thomas Stamm geholt hat. Aber auf der anderen Seite steht halt die Kommunikation ganz unterschiedlichen Gruppen, dass das wohl offenbar nicht seine größte Stärke war und dass er mit einzelnen Gruppen gar nicht mehr kommuniziert hat. Tim hat es schon gesagt, der Verein ist momentan eher entzweit. Der Mietzuschlag der Stadt ist auch nicht in voller Höhe ausgehandelt worden. Und man sagt eben auch, er hat immer wieder versucht, Einfluss in sportliche Belange zu nehmen.
Das ist genau das, was ihm tatsächlich immer wieder vorgeworfen wurde. Und wenn man sich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, musste man auch feststellen, dass er tatsächlich überall versucht hat, da mitzumischen. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie es losgegangen ist. Da gab es durchaus mal den Ansatz, dass der Kommunikationsgeschäftsführer so eine Art Hauptgeschäftsführer ist, der quasi ganz an der Spitze steht und damit natürlich überall auch seine Hände im Spiel haben soll, inklusive des Sports. Das hat der Aufsichtsrat dann relativ schnell korrigiert und gesagt, nee, so ist es nicht. Hier hat bitteschön jeder seinen Aufgabenbereich. Und damit hatte David Fischer ein ganz, ganz großes Problem, sich daran zu halten. Und wenn man sich die Mühe macht, mal ein bisschen zurückzuforschen, dann gibt es diese Problematik der Kompetenzrangelei tatsächlich auch bei seinen vorhergehenden Arbeitgebern in Saarbrücken und in Offenbach.
Das Schwierige ist halt, dass es eben in der Pressemitteilung kein richtiger Grund herauszulesen ist, dass man gesagt hat, man hat unterschiedliche Ansichten über die Perspektive des Vereins. Und wir haben es immer mal wieder gesagt, es gibt sicherlich für den Aufsichtsrat Gründe, die dafür sprechen, diesen Entschluss zu bringen. Aber der Aufsichtsrat wäre, glaube ich, gut beraten, ohne dass ich jetzt, ich bin weit davon entfernt, dem Aufsichtsrat was zu empfehlen, aber eine gewisse Deutungshoheit dann zu gewinnen, wenn man so eine Entscheidung trifft, sich am Tag danach oder am gleichen Tag hinzustellen und das Fragenfeuer der Journalisten oder aller Interessengruppen des Vereins über sich ergehen zu lassen. Das machen sie ja nicht für uns, sondern das machen sie für die interessierte Öffentlichkeit. So ein Sprecher des Aufsichtsrates wäre schon nicht ganz schlecht.
Das ist eine gute Idee, Jens, und das ist ja auch keine Idee, die dir jetzt über Nacht eingefallen ist, sondern Tatsache, ich entsinne mich an andere Trennungen, wo wir das schon öfter diskutiert haben. Und genau das ist ja der Punkt. Wir können ja aufräumen mit der These, dass wir das erfahren sollen müssen. Nee, wir sind ja auch nur der Mittler an die Öffentlichkeit, für die Fans, für die Mitglieder, die ja irgendwie ein Interesse haben, die in guten wie in schlechten Zeiten mit dem Verein halt mitleiden oder sich freuen und einfach auch mal wissen wollen, okay, warum wird er jetzt entlassen? Und da geht's am Ende gar nicht um eine Bewertung, um dann zu sagen, das habt ihr gut oder schlecht gemacht, sondern einfach nur, okay, sagt mir einfach. Und die Pressemitteilung am vergangenen Dienstag hinterlässt halt Tatsache ja mehr Fragen oder wirft wieder neue Fragen auf, als dass sie Antworten gibt. Dass man nicht ins Detail gehen kann und detaillierte Gründe für eine Trennung nennt, ja, das wissen wir alle selber. Da kann jeder ins eigene Berufsleben gucken, dass bei solchen Entscheidungen das dann nichts für die Außenwelt ist. Aber wenn man die Pressemitteilung liest, da wird ja nur gelobt. Und das ist dann schon irgendwie komisch.
Und das ist das Hauptproblem. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass man hier keine Gründe nennt. Hast du richtig angesprochen. Natürlich ist man dann so fair, dass man sagt, der David Fischer will irgendwo anders ja auch nochmal einen Job bekommen. Und das ist ja im Berufsleben, im Normalen in Anführungszeichen, auch nicht anders, dass man dann ein möglichst positiv erscheinendes oder wenig belastetes Führungszeugnis ausstellt. Aber warum man dann diese Lobhudelei angesetzt hat, die ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, schon phasenweise an die Pressemitteilung des 10. Parteitags der SED erinnert. Damit hat man sich in meinen Augen wirklich keinen Gefallen getan, weil dann ja sich alle fragen, wenn der Arzt so toll ist, warum haben sie denn dann denn überhaupt rausgeschmissen? Da hätte vielleicht der Aufsichtsrat ein bisschen konsequenter sein müssen und sagen, pass mal auf, wir belassen es hier bei drei Sätzen, unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Vereins. Das passiert, ich schätze mal, 4 oder 5 Mal pro Saison bei irgendeinem Profiverein in diesem Land.
Der Zeitpunkt wird auch diskutiert, Tim.
Ja, das ist richtig, weil es ist offensichtlich, dass es die Probleme ja nicht erst seit ein paar Wochen gab, sondern die waberten schon viel, viel länger. Da hätte man durchaus sagen können, vielleicht machst du diesen Cut schon vor der Saison, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Auf der anderen Seite, das hat auch Thomas Stamm gesagt, so eine Trennung ist nie vom Zeitpunkt ideal. Dazu kommt, dass wir jetzt gehört haben, die Mannschaft lässt sich davon eigentlich überhaupt nicht beeinflussen. Und was man auch sagen muss, man hat das ja jetzt nicht einfach so sich angeguckt und hat dann gesagt, so jetzt müssen wir aber mal, sondern man hat ja mehrmals, das ist über, wir reden von mehreren Monaten, immer wieder von Seiten des Aufsichtsrates, den ich in dem Fall wirklich mal in Schutz nehmen muss, gesagt, so alle an einen Tisch, jetzt wird Klartext geredet, jetzt versuchen wir dort einzugreifen und zu schlichten und das in eine richtige Bahn zu lenken. Und da muss man aber sagen, was immer man dann versucht hat, es ist gescheitert und es ist ja nicht umsonst von uns dann auch so ein bisschen die Behauptung aufgestellt worden, die nicht von der Hand zu weisen ist, dass es da eine gewisse Kritikresistenz beim David Fischer dann doch zu verzeichnen gewesen ist. Und dass man dann irgendwann sagen muss, na jetzt haben wir es nur genug versucht, wenn man 10-mal sagt, du und jetzt musst du dich aber ändern und es ist einfach dann keine Änderung da, naja, dann... wenn du 20 Fünfen kriegst, bleibst du dann irgendwann sitzen. Dann nutzt doch kein Eintrag in Mutti.
Ich sag mal, Tim, das ist, finde ich, jetzt gerade nochmal ein wichtiger Aspekt, gerade so, was die Außenwirkung angeht. Es ist ja nun so gewesen schon, dass viele, auch Fans, vergangene Woche dann überrascht waren, ob der Entscheidung unter dem Motto, hä, warum denn das? Wir haben doch nie irgendwie was gehört oder was ist denn da passiert? Und dann gehört es natürlich dazu, dass da nicht alles in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und ich muss da so dran denken, also wir bewerten das jetzt natürlich dann auch in dem ersten Step und sagen, die eine Seite, die Vorwürfe kennt, sagt, ja, ne, überfällig, und die andere sagt, völlig unverständlich. Für mich ist das so ein bisschen immer, wenn wir den Spielern Noten geben. Wir geben den Noten nach unseren Eindrücken und sagen dann, hat gut gespielt, hat schlecht gespielt. Aber eigentlich ist ja das Entscheidende, was der Trainer dem Spieler mit auf den Weg gegeben hat. Und wenn der Spieler das 100% umsetzt, wird er beim Trainer eine 1 bekommen oder eine 2. Und bei uns kriegt er eine 4, weil wir finden, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Außenverteidiger. Der kann dann gar keine 2 bekommen, weil der hat keine Vorstöße nach vorne gemacht. Aber vielleicht ist es seine Ansage vom Trainer, du darfst nicht die Mittellinie überschreiten, du bleibst halt nur hinten. Und wenn die Seite dicht ist, hat er sich eine 1 oder 2 verdient. Worauf will ich hinaus? Wenn es ein klares Arbeitsprofil gibt, und das wäre jetzt halt die Frage, wenn David Fischer vom Aufsichtsrat klar benannt kriegt, das und das und das ist deine Aufgabe, Tim, du lässt das ja durchblicken, dass es da Gespräche in der Vergangenheit gab, und wenn die Sachen dann so nicht umgesetzt werden, ist es natürlich schwierig. Dann sieht das für uns nach außen aus, eine 2 hat er sich mindestens verdient, und der Aufsichtsrat, der jetzt in dem Fall der Cheftrainer ist, der bewertet das mit 4 oder, Tim, du hast gesagt mit 5, und nur mit 5, ja, bleibst du irgendwann sitzen. Da wird's dann eng. Insofern ist es halt schwierig, und vielleicht lässt sich daraus auch erklären, warum es auch so in der Öffentlichkeit mehr Unverständnis gibt als Zustimmung intern, aber die Sache doch dann wahrscheinlich, was man so hört und liest, dann doch ein bisschen anders aussieht.
Ich will nochmal auf das Thema aktive Fanszene zu sprechen kommen. Glaubst du, Tino, dass die da gesagt haben, okay, der muss jetzt weg, handelt bitte Aufsichtsrat?
Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, aber ich möchte es fast ausschließen, weil ich mir es nicht vorstellen kann.
Ja, weil das aber immer so suggeriert wird.
Dass die aktive Fanszene einen gewissen Einfluss hat, und das Gewisse, das kann jeder für sich interpretieren, ob das groß, wenig, berechtigt, unberechtigt. Das ist ja erstmal Fakt, dass sie diesen gewissen Einfluss haben. Ich habe da jetzt auch am Wochenende immer wieder mal drüber nachgedacht und denk dann am Ende, ja, okay, wenn das aber die Verfasstheit dieses Vereines ist, dann ist das so. Das muss jetzt ja auch nicht jedem gefallen. Andererseits, so tickt Dynamo.
Na, ich würde zu dem Thema vielleicht nochmal sagen, dass die Ultras bei Dynamo einen großen Stellenwert haben. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber auch ist klar, dass das Tischtuch zwischen den Ultras und dem David Fischer zerschnitten war. Da geht es eben auch wieder um das Thema Kommunikation. Nicht, ob du kommuniziert hast, sondern wie du kommuniziert hast. Was aber auch dazu gehört, wenn wir in die Vergangenheit blicken, wie oft hat der K-Block dann ganz klar Stellung bezogen mit diversen Botschaften, Plakaten, Bannern, sonst was. Ich erinnere mich noch an Jürgen Wehlen mit der riesengroßen Rückennummer 0. Also die sagen dann schon ganz deutlich, Leute, in diese Richtung gehen wir. Und das ist beim David Fischer nicht passiert. Da hat sich die aktive Fanszene also, ich nehme mal an, ganz bewusst zurückgehalten. Intern war klar, was die für eine Meinung haben. Aber nach außen kommuniziert und damit quasi Druck gemacht haben sie, und da bin ich ganz bei Jens, in dem Fall wirklich nicht. Also daran kann man es wirklich nicht festmachen, diese Erklärung, haben die Ultras wieder super hingekriegt. Die ist einfach in dem Fall zu einfach und nicht zutreffend.
Die spannende Frage ist ja für mich, was lernen wir jetzt da draus? Also wir im Sinne von Dynamo, und es soll und wird ja wahrscheinlich einen Nachfolger geben. Keine Ahnung, wie dann das genaue Aufgabenspektrum des Nachfolgers ist, aber es soll ja einen geben. Und was ja natürlich Fakt ist, gerade auf dem Geschäftsführerposten gibt's alles andere als Kontinuität. Und wie kriegt man das also hin? Wer es kann, soll, muss, wie muss dieser Kandidat, dieser Nachfolger aussehen, dass es eben mal länger klappt? Dass dieses Tischtuch, das habt ihr ja richtig beschrieben, das Tischtuch mit Wehlen war zerschnitten, das Tischtuch mit Fischer war zerschnitten. Ich glaube, Wehlen ist ein anderer Typ als Fischer. Am Ende hat's mit beiden nicht geklappt. Davor hatten wir Minge.
Minge war Sport.
Wobei Minge, ja, das war Sportchef, das stimmt. Aber er glänzte ja über allem aufgrund seiner Vereinshistorie. Wenn sich Ralf Minge auch mal zu anderen Sachen geäußert hat, war das geradezu wohltuend und wurde von allen auch gerne gehört und aufgesogen, weil er sich's nicht nur erlauben konnte, sondern weil er eben den Verein lebt und kennt, wahrscheinlich wie kein anderer. Also wie muss jetzt der neue Geschäftsführer aussehen, dass das eben auch mal länger klappt, egal was es für Aufgaben gibt, dass man Probleme, die man als Verein hat, dass man die zusammenlöst und dass es dann nicht bei der ersten Gretchenfrage es wieder heißt, okay, jetzt ist das Tischtuch zerschnitten, weil die Folge ist ja immer die gleiche. Wenn das Tischtuch zerschnitten ist, ist die Zeit des Geschäftsführers und dann ist es egal, ob Sport oder die andere Seite ist, Kommunikation oder Finanzen, dann ist die Zeit dieses Geschäftsführers endlich. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, wirft er selbst hin, wird er entlassen und selbst Tim hat es ja geschrieben, hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht wundern brauchen, wenn David Fischer schon im Juni entlassen worden wäre. Also insofern, wenn das Tischtuch einmal durch ist, gibt's auch offenbar kein Zurück mehr. Und wie kann man verhindern, dass das jetzt wieder passiert?
Es sind für mich zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es in gewissen Situationen nicht mal abhängig von den handelnden Personen, sondern von dem Konstrukt Dynamo Dresden. Man sagt ja nicht umsonst so lapidar, viele Köche verderben den Brei und je mehr Leute mitreden können. Und das ist in einem mitgliedergeführten Verein mit vielen Gremien eben der Fall, umso eher ist die Gefahr gegeben, dass es da zu Dissonanzen kommt. Das ist das eine. Da ist es also teilweise völlig egal, welche Person dann am Ende dort in den entscheidenden Positionen sitzt. Und das andere ist, und da kann man, glaube ich, schon den Hebel ansetzen, dass man sich einfach mal bemüht, eine professionellere und intensivere und aussagekräftigere Vorauswahl trifft. Dass man sich vielleicht auch mal Hilfe holt von professionellen Leuten, die also regelrecht beruflich geschult sind, darin zu erkennen, welche Personen, die sich auf die Posten da bewerben, sind denn auch wirklich geeignet und wie könnten die in diesem Konstrukt mit dem Arbeitsprofil funktionieren? Das ist auch nicht böse gemeint. Der Aufsichtsrat arbeitet ehrenamtlich, aber dort einfach mal professionell jemanden hinzusetzen, der sagt, dieses Bewerbungsverfahren aus den und den Gesichtspunkten, auch vielleicht mit einer gewissen Menschenkenntnis, setze ich an, um dann die richtigen Personen zu finden. Und dann, und das ist wahrscheinlich aber nicht unwittbar, wäre sicherlich nicht verkehrt, dass man mal sagt, zeitgleich fängt jetzt das Geschäftsführer-Duo oder Trio an. Die müsste man erstmal wahrscheinlich 3-4 Monate auf eine Insel schicken, dass sie sich zusammenraufen und dass sie dann wiederkommen und sagen, wir sind eine handelnde Person, auch wenn sie aus 3 Menschen besteht, aber wir haben nur ein Ziel und wir lassen uns da nicht auseinanderdividieren. Und das ist, wenn wir jetzt mal die Vergangenheit rannehmen, ja, bis jetzt nie der Fall gewesen. Es ging immer einer, dann wurde der durch den nächsten ersetzt, dann überschnitt sich das wieder mit dem nächsten, der gehen musste. Also, dass man mal so einen richtigen Cut gemacht hat und gesagt hat, wir fangen jetzt von vorne an, völlig unbelastet und nur mit einem Ziel zum Wohle des Vereins. Das hat in letzter Zeit nicht stattgefunden und ich weiß, ist auch schwer umsetzbar.
Das heißt, du müsstest jetzt eine Insel finden und dort 3 hinschicken.
Und würde heißen, man müsste sich ja jetzt auch von Thomas Brendel und Stefan Zimmermann trennen, um wenn man jetzt sagen will, man will nochmal bei Null anfangen. Ne? Ich habe noch 2 Punkte, die mich beschäftigen. Tim, du hast gerade gesprochen, zum Wohle des Vereins. Das ist halt ein Punkt, den würde ich schon insofern dem einen oder anderen ein Stück weit dann in Abrede stellen, wenn es drauf ankommt. Nämlich ich habe immer das Gefühl, das hat Uwe Karte letzte Woche gesagt, woran scheiterte das wieder? An den Dynamo-spezifischen Eitelkeiten. Und das habe ich schon das Gefühl, dass da bei manchen Entscheidungsträgern, wenn es drauf ankommt, das eigene Amt wichtiger ist als das Wohle des Vereins. Und das hat jetzt, finde ich, für mich jetzt nicht mit der Personalie Fischer nur zu tun, sondern das ist beobachtbar in den letzten Jahren. Das ist das eine. Und das andere, da bin ich fast schon ein bisschen ratlos. Und da bin ich ja dann fast schon froh, dass ich die Entscheidung nie treffen muss. Wen wollen wir überhaupt? Und wen braucht Dynamo? Wollen wir praktisch so den Typ Vereinskenner, Dynamo-Stallgeruch? Also wir brauchen ja irgendwo beides, ne? Jemanden, der die Besonderheiten dieses Vereins kennt in seiner Verfasstheit. Und zum anderen brauchen wir doch aber auch jemanden, der irgendwie insofern unbelastet ist, dass er nicht in schon wieder irgendwelchen Krüppchen zugehört oder aus der Vergangenheit mit jemandem Beef hatte. Also eigentlich so, Jens, ich hab's dir gestern gesagt, man bräuchte so einen Typ Ralf Becker, krasses Netzwerk, kommt von außen, aber würde sich jetzt nicht sofort eine Dynamo-Jacke überziehen, wenn er zum TV-Termin geht, sondern trägt seinen Pullover. Und daneben ein Stück Ralf Minge, das ganze Gegenteil, lebt und liebt den Verein wie kein anderer, opfert sich auf, geht auch in Block, quatscht mit dem. Und eine Mischung aus Ralf und Ralf, aus Minge und Becker vom Typ her, das wäre so irgendwie fast die Idealkombination, finde ich jetzt. Aber wer soll das sein?
Du meinst sozusagen der Doppel-Ralf mit dem Doppelwurms. Der Ansatz ist sicherlich richtig. Runtergebrochen auf die aktuelle Situation würde ich sagen, alle handelnden Personen haben mitgekriegt, so wie es bis jetzt gelaufen ist, funktioniert es nicht. Und alle, egal ob das jetzt Stefan Zimmermann ist, ob das Torwart Wendel ist, ob das Thomas Stamm ist, die müssen doch kapieren, Leute, wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir uns zusammenraufen und müssen das Ding jetzt zusammenwuppen. Weil eins ist Fakt, wenn jetzt hier jeder, egal von wem, von den handelnden Personen weiter so seinen Ego-Trip fährt, die gehen zusammen unter. Die haben keine Chance. Dieses Konstrukt zweite Liga und Dynamo Dresden ist sowieso aufgrund des Aufstieges fragil. Wenn da jetzt jemand aus der Reihe tanzt, das wird nicht funktionieren. Und das sollten die kapieren, dass man jetzt wirklich sagt, wir müssen die Gräben wie auch immer zuschütten. Wir müssen auch nicht jeden Abend zusammen ins Kino gehen oder zusammen auf der Couch sitzen. Aber wir müssen füreinander gemeinsam da sein und alles andere links und rechts vergessen, weil dass wir nicht nur so hochgesagt um den Verein geht, sondern weil man da einzeln, jeder für sich untergehen wird, wenn sie das jetzt nicht im Griff kriegen.
Definitiv. Ich sag, Dynamo hat diese Probleme nicht exklusiv. Auch bei anderen Vereinen werden Geschäftsführer gefeuert, auch im schnellen Rhythmus. Haben wir gestern erst wieder gesehen bei Schalke 04, dass da Spitzenkräfte gefeuert werden. Und Dresden wird, glaube ich, kein Heidenheim, wird auch kein Freiburg. Das ist dann doch eher Hamburg oder Köln. Es ist schwierig gerade mit der Kontinuität. Man sollte damit mal anfangen. Na, klar sagen alle, ist dieser Verein ähnlich, ihr habt vorhin das Beispiel mit der Schulklasse gebracht, wie mit dem Klassenlehrer. Jetzt hat man ihn 3 Klassenlehrer vorgesetzt und das hat nie funktioniert. Jetzt holt man den 4. Klassenlehrer. Was muss der mitbringen? Ich glaube nicht, dass dieser Verein unführbar ist, aber du musst versuchen, so speziell dieses Konstrukt Dynamo Dresden ist, möglichst alle mitzunehmen, möglichst alle Interessengruppen mitzunehmen und mit denen kommunizieren. Und das steht ja auf dem Titel, also oder es stand auf dem Titel, Geschäftsführerkommunikation. Weiß nicht, ob der Titel bestehen bleibt, aber das ist entscheidend, dass du mit allen und da nicht nur aktive Fanszene, da nicht nur Sponsoren, Stadt, Stadion, DFB, DFL, dass du mit denen kommunizieren musst.
Das war schon das Wort zum Sonntag, Jens. Das ist natürlich, du hast vollkommen recht, und das ist natürlich ein krass aufwendiger Prozess. Da muss man der Typ für sein, ne? Da muss man gerne reden wollen und da muss man auch die Geduld und auch ein bisschen die Bereitschaft aufbringen, das im Zweifel mit manchen ein drittes und viertes Mal zu machen. Heißt aber auch, dass die Gruppen, die ich versuche mitzunehmen, dass die sich dann aber irgendwann auch mal zufrieden geben, einfach sage, okay, jetzt hat es mir erklärt und das ist jetzt der Dynamo-Weg und dann müssen sich diese Gruppen, und das sind jetzt ganz verschiedene, also Gruppen klingt schon wieder so, als würden wir jetzt auf die aktive Fanszene abzielen wollen, dass die sind überhaupt nicht gemeint. Gruppen sind bei Dynamo auch Einzelpersonen, sind auch Duos, sind auch kleine Gremien. Das gibt so viele Gruppen, dass da auch mal irgendwann, wenn es erklärt ist, wenn ein Prozess besprochen ist, zum Wohle des Vereins alle an einem Strang ziehen. Das kann man dann, es ist immer leicht gesagt, die handelnden Personen, aber da müssen diese Gruppen dann sich halt auch mal in Anführungsstrichen Dienst des Vereins stellen, zum Wohle des Vereins handeln und manches eben auch mal schlucken. Jens, du hast gesagt, man muss auch mal andere Meinungen akzeptieren. Und das habe ich das Gefühl, das ist so ein kleines Dynamo-Problem auch. Okay, der hat jetzt die Meinung und die machen das jetzt so, das ist mir aber nie recht, also torpediere ich das. Ich werde also kleine Gemeinheiten streuen, ich werde ein paar Unwahrheiten nach links und rechts fallen lassen und ich werde dem auf jeden Fall den Prozess erschweren, weil ich mit der Lösung nie leben kann, obwohl vielleicht im Verein 3/4 das so wollen, aber ich nicht.
Wie hat Rainer Kallmund immer gesagt, die Bömmchen und Minenleger?
Genau darauf wollte ich hinaus jetzt. Das trifft es wie die Faust aufs Auge. Und jetzt müssen wir nur mal gucken, wann er das gesagt hat. Ich glaube, es ist inzwischen schon wahrscheinlich sogar über 20 Jahre her. Und dieser Satz trifft genau so wie damals, heute auch noch. Solange hier jeder dem anderen ein paar Bömmchen im Garten kracht, wird's mit dem Verein nie bis ganz nach oben reichen. Und das ist eigentlich eine Sache, wenn das jeder mal für sich sacken lässt und sagt, okay, vielleicht fassen wir uns auch mal an die eigene Nase und versuchen, auf den anderen zuzugehen. Dann wäre schon viel geholfen.
Hat denn Thomas Brendel jetzt noch eine Chance? Also ich lese ja ganz unterschiedliche Dinge über Thomas Brendel. Wie geht's denn mit dem jetzt weiter?
Ja, da müssen wir Stefan Zimmermann genauso ins Boot nehmen. Fakt ist, die Verträge von beiden laufen bis Saisonende. Und Fakt ist auch, dass der Aufsichtsrat hat durchkriegen lassen, jetzt haben sie eine Personalie entschieden. Es gibt im November eine Mitgliederversammlung, wo der Aufsichtsrat neu gewählt wird. Und die wollen diese zukünftigen Entscheidungen, die ja dann bis weit in die Zukunft reichen, was neue Verträge betrifft, auch den neu gestalteten Gremium als Entscheidung mit überlassen. Kann man diskutieren, inwieweit das für die Planungssicherheit gut oder schlecht ist. Ich finde es zumindest nachvollziehbar, dass man sagt, das sind ja Dinge, die dann ja wirklich eine gewisse Tragweite haben für die nächsten Jahre, dass da ein Gremium mitentscheiden soll, was dann in dieser Zeit auch installiert ist. Und bis dahin, denke ich, wird sich personell nicht mehr so viel ändern. Es sei denn natürlich, es kommt das zum Worst-Case-Szenario, dass Dynamo jetzt plötzlich 5-6 Mal hintereinander verliert, dann greifen sowieso andere Mechanismen.
Aber die Wintertransferblase will natürlich geplant sein.
Die muss jetzt losgehen.
Und die läuft ja auch schon. Das hat ja Thomas Stamm jetzt auch oft genug erklärt, wann man anfängt, sich mit Spielern zu befassen. Ich glaube, du hast, wenn du nach Thomas Prenzl fragst, der ja Tatsache in der Kritik stand für die Sommertransferphase, dass da manche Dinge nicht so glücklich gelaufen sind. Dessen großes Glück im Moment ist die Entlassung, der Zeitpunkt der Entlassung von Fischer. Denn damit Dynamo handlungsfähig ist, brauchen sie zwei Geschäftsführer. Das ist soweit, glaube ich, erstmal Fakt und unstrittig. Das heißt, in dem Moment, wenn ich jetzt zu der Überzeugung käme, als Aufsichtsrat, man muss sich von Prenzl trennen und das vielleicht sogar schnell, um die Wintertransferperiode dann weiter entsprechend vorbereiten zu können, dann brauche ich ja sofort einen Nachfolger. Und da bin ich jetzt juristisch und satzungsmäßig nicht sattelfest genug, ob man dann einfach jemanden aus dem Verein nehmen könnte und sagen, du bist jetzt mal interimsmäßig Geschäftsführer, du machst das. Ich meine, verpflichten könnte man sie sowieso nicht. Da müsste auch eine Bereitschaft von demjenigen oder derjenigen dazukommen. Aber für den Moment ist das Glück oder der günstige, ich sage nicht Glück, es ist der günstige Umstand für Thomas Prenzl. Und dann gefällt mir der Satz, den Tim gesagt hat, in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Und was ist denn, wenn, ich sage jetzt mal, Zimmermann, Prenzl aus dieser Misere, ja, wenn da jetzt vielleicht auch was Gutes erwächst, wenn die sich eben entwickeln, wenn die Aufgaben so aufteilen, Tim hat gesagt, die müssen jetzt mal alle ihre Eitelkeiten hinten anstellen und die Bäumchen aus dem Vorgarten rausholen wieder. Wenn das, es ist jetzt ein bisschen fast schon eine Wunschvorstellung, aber es könnte ja auch sein, dass das klappt. Und dann wiederum könnte der neue Aufsichtsrat auch zu der Überzeugung kommen, weißt du was, dass du Prenzl, Zimmermann, das funzt ja gerade und irgendwie mit Stamm zusammen und mit dem und mit jedem. Also von daher sage ich mal Ausgang offen, aber es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit und es hängt sicherlich auch viel jetzt davon ab, wie schnell man einen Nachfolger für David Fischer finden will und dann auch findet und, sage ich mal, einstellt.
Ja, wichtig bei dieser ganzen Angelegenheit, Dynamo muss ja jetzt nicht mehr zwingend ausschreiben. Also da hat es eine Satzungsänderung bei der letzten Mitgliederversammlung gegeben und deshalb könnte man so einen Geschäftsführer ziemlich fix und schnell besetzen.
Aber auch die Personalie wird oder soll dann von dem neu gewählten oder neu zusammengestellten Aufsichtsrat getroffen werden. Auch das finde ich richtig. Das heißt also, bis November wird es jetzt hier ohne, wenn wir jetzt hier nicht ein absolutes sportliches Chaos erleben mit ganz vielen Niederlagen, was wir alle nicht hoffen, wird es bis November, bis zur Winterpause so weitergehen, wie bis jetzt weitergeht. Und was mir noch wirklich am Herzen ist zu sagen, mich stört so ein bisschen die Rumhackerei auf dem Thomas Prenzl, so nach dem Motto, na, jetzt ist der Fischer weg, jetzt muss leider der Nächste weggehen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben auch schon heute über den Kader geredet, über die Neuzugänge Julian Pauli, über Amoako, über Fröhling. Also es ist ja halt nicht so, dass Dynamo hier in der Sommerpause da gesessen hat und vor dem Scherbenhaufen steht. Da sind Transfers getätigt worden, die Mannschaft im Moment in die Lage versetzen, mitzuhalten. Und jetzt sollen sie einfach mal was draus machen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe des Trainers, die Mannschaft dann so zu festigen, dass sie mit dem Potenzial, was sie hat, auch mitspielen kann. Um dann zu gucken, wo muss man in der Winterpause nochmal nachsteuern. Aber jetzt hier einfach zu sagen, das war ein Fiasko-Transfersommer, das finde ich in meinen Augen, ohne da jetzt jemanden in Schutz nehmen zu wollen, einfach am Thema vorbei.
Ja, und ich würde mal sagen, es gibt Truppen, die unter Dynamo stehen in der Tabelle, von denen man behaupten würde, na, aber die haben einen Zweitligakader vom allerfeinsten und die haben momentan noch größere Sorgen als die Sportgemeinschaft.
Und mit Sicherheit auch deutlich mehr Geld in die Hand genommen.
Das ist ja alles richtig, aber der Vorwurf, der Thomas Prenzl ja begleitet, ist ja wohl der, dass er mit besagten Transfers jetzt gar nicht so viel zu tun hat. Also die Transfers sind da und da bin ich total bei euch. Also ich sehe jetzt die, habe ja Amoako gerade selbst in höchsten Tönen gelobt. Die Frage ist, wie viel diese Transfers jetzt mit Thomas Prenzl zu tun haben. Und das ist der Vorwurf, den wir gehört haben. Also mit wir meine ich mal die Öffentlichkeit, jetzt gar nicht uns als Sächsische Zeitung, sondern die Öffentlichkeit. Da wird ja das so kolportiert, dass er da wenig mit zu tun hat. Jetzt wären wir wieder an dem Punkt und da sind wir wieder, schließt sich der Kreis bei David Fischer. Wie viel davon ist zutreffend, wie viel davon ist nicht zutreffend und das wiederum kann eigentlich nur bewerten und wissen der Aufsichtsrat.
Aber wann immer Thomas Brendel oder auch Thomas Stamm dazu was gesagt haben, hieß es, wir entscheiden alles gemeinsam. Und davon gehe ich mal aus, dass weder der Sportdirektor Spieler verpflichtet, ohne dass der Trainer was davon weiß, noch der Trainer was durchdrücken will oder wo der Rest nicht davon überzeugt ist. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion und am Ende ist es doch so, der Kader ist da. Wer dann nur bei welchen Spieler mehr oder weniger Einfluss hat, ist ja eigentlich erstmal sekundär, aber der Kader ist da und er funktioniert ja offensichtlich so weit, dass man zumindest mitspielen kann in der beiden Liga.
Machen wir einen Punkt dahinter? Tim, müssen wir was kurz zu den Eislöwen sagen. Letzte Woche, Donnerstag, historischer erster Sieg in der DEL. Du bist ja langjähriger Begleiter und man darf auch sagen, treuer Fan des Dresdner Eishockey-Vereins. Nach 4 Spielen stehen 3 Niederlagen, 1 Sieg, aber in allen Spielen eine couragierte Leistung. Ich glaube, bei den Eislöwen kann man definitiv sagen, auch angekommen in der ersten Eishockey-Liga Deutschland.
Definitiv. Und nach dem ersten Sieg letzte Woche haben mich meine Nachbarn am nächsten Morgen gefragt, was mir widerfahren wäre, weil ich dann offensichtlich etwas zu laut gejubelt habe. Aber du hast es richtig erkannt. Auch jetzt am Sonntag in Wolfsburg ein absolutes Top-Spiel gemacht. Fast schon den zweiten Sieg eingefahren, da ärgerlicherweise sich dann in den letzten Minuten noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Und alle gegen die Eislöwen, die Spielern, vielleicht mal mit Ausnahme des ersten Spiels bei den Eisbären bescheinigen, der Mannschaft, dass sie eine absolute Bereicherung ist, dass sie mitspielen kann, dass sie offensichtlich so schnell wie erhofft zueinander findet und dort wirklich eine Rolle spielen kann. Und im Gegensatz zu Dynamo kommt da halt noch begünstigend hinzu, das einzige Ziel ist, nicht Letzter zu werden. Alles andere ist erstmal sekundär oder Zugabe. Und das macht es natürlich einfacher, gerade wenn du dann schon mal frühzeitig anfängst zu punkten. Das gibt Sicherheit, das gibt Lust auf mehr und das gibt auch ein Zeichen an die Konkurrenz. Das ist hier kein Kanonenfutter. Die Mannschaft müssen wir wirklich ernst nehmen. Und wenn die sagen, wir sind gekommen, um zu bleiben, dann ist da was dran. Und dafür, denke ich, waren die ersten Spiele der Beweis, dass das tatsächlich so funktionieren kann.
Und wisst ihr, was Dynamo und die Eislöwen verbindet dieser Woche? Die spielen beide am Freitagabend gegen Tabellenführer. Ist doch auch krass, oder?
Also 6 Punkte sind drin. Ich wäre mit 2 bis 4 zufrieden.
Und würdest du die noch aufteilen wollen, Tim?
Nee, ich lasse das so stehen, ohne dass ich jetzt wem welche Punkte zuschande.
Ich würde mir noch 2 Punkte für den HCL Florenz wünschen.
Und das stimmt, Jens, du hast gerade auch anklingen lassen, es ist ein krasser Sportfreitag für Dresden. Es spielen nämlich auch der HCL Florenz in der zweiten Handball-Bundesliga und es spielt Dynamo 2. Oder Dynamo U21 oder Dynamo U23. Wir reden ja immer von der gleichen Mannschaft. Und gegen wen spielen die?
In Riesa.
Ja, aber gegen wen? Gegen den Tabellenführer. Gegen den Tabellenführer. Auch Dynamos Talentetruppe spielt am Freitagabend gegen den Tabellenführer in Riesa.
Tim, dankeschön für deine Zeit. Zurück zum Auto. Musst du jetzt noch irgendwas schrauben? Musst du noch irgendwie eine Plakette anbringen? Oder hinten die Decke reinlegen? Oder irgendwas? Oder...
Als allererstes muss ich jetzt mit dem Hund raus, der steht nämlich schon vor der Tür seit geraumer Zeit. Und wenn ich die nicht bald aufmache, dann habe ich einen riesengroßen braunen Haufen vor der Tür.
So genau wollten wir es nicht wissen.
Ja, was Tim wegen dem Auto aber noch machen muss, ist den ausgeben, oder? Sonst quietschen doch die Bremsen.
Definitiv, die Maßgabe ist angekommen und wird umgesetzt.
Tim, danke dir für deine Zeit. Tim Schlegel schreibt für die Kollegen der Bild, langjähriger Dynamo-Begleiter. Dankeschön.
Tschüss.
So, Tino, jetzt müssen wir natürlich nochmal über Berlin sprechen. Was ich interessant fand übrigens, am Sonntag habe ich Tino gratuliert zur, darf man jetzt sagen, Bestzeit. Hab mich wirklich gefreut für ihn und habe als erstes gesagt, gibt's irgendwie ein Bild? Also ich hätte ja auf unserem Podcast-Kanal gerne ein Bild von dir gezeigt und da hieß es, nö, ihr habt kein Bild. Also läuferisch bist du ein Ass, aber ich sag mal so, soziale Netzwerke, das ist noch ausbaufähig. Musste ich übrigens dran denken, ja? Uwe Carter hat mir am Freitag erzählt, da musste ich schmunzeln, das wusste ich auch nicht, oh Gott, ich war noch ziemlich jung, vom Spitzenspiel der DDR-Oberliga, Dynamo Dresden gegen BFC, das war in der DDR so ein bisschen wie Bayern gegen Dortmund, 1988 im September, 24. September, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, gab es auch keine Bilder im TV, also keine bewegten Bilder. Nix, gar nichts. Warum?
Sag's mir.
Du weißt es nicht.
Nee.
Olympische Sommerspiele in Seoul. Da gab's nur ein Spielstenogramm, da war alles auf Seoul fokussiert. Was war's mal, Skottchen von Seoul, von den Olympischen Spielen?
Ach, Jens.
Weißt du auch nicht. Hodori, Hugo, so ein Tiger.
Hugo war's, nee. Nee, ja, Hodori. Ja, Hodoro, Hodori, ja, genau. So. Das stimmt jetzt, wo du sagst.
Aber im Nachgang gibt's ja jetzt doch Bilder von dir.
Du siehst, Jens, es kommt auf die richtige Priorisierung an. Hier, da wie dort, damals und heute. Und am Wochenende war ich Tatsache, ich habe das ein oder andere Bild vorher gepostet. Und am Renntag selber habe ich das Handy eingeschlossen am Hauptbahnhof in den Schließfach und habe es erst wieder rausgeholt um irgendwann 15.30 Uhr, bevor der Zug zurück nach Dresden fuhr. Mhm. Und dazwischen war ich ganz Läufer und habe mich erst über die 42 Kilometer da, ne, gequält würde ich am Ende gar nicht so sehr sagen. Also bin die gelaufen und war erst wieder Social Media Man 15.30 Uhr und dann kam deine Frage und da stellte ich fest, stimmt, ich habe nicht mal ein Foto von mir. Habe jetzt aber, es gibt ja da auch professionelle Fotografen, die damit ihr Geld verdienen, habe jetzt, damit, um das aufzuklären, in der Fotoflat ein ganzes Paket gekauft von Bildern mit mir.
Wie viel? Wie viel hast du bezahlt?
Komm. Ich glaube, es sind jetzt gerade, also es werden immer noch Bilder gesucht mit meiner Startnummer, haben die mir geschrieben. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade 47 Bilder für 39,90.
Okay.
Ach, fand ich jetzt okay. Ich meine, die Motive sind dann ähnlich und ja, aber da hat man noch eine Erinnerung. Aber entscheidend ist ja eh das, was man im Kopf behält.
Ja, du, was denkst du, was du im Amiland bezahlst, wenn du dich auf eine Sehenswürdigkeit dort fotografieren lässt? Da kostet es auch gleich mal $39 plus, weil du dort irgendeinen Schnappschuss von dir haben willst. Also das ist als Erinnerung ganz, ganz wichtig, dass du das auch hast. Jetzt nicht mal nur für die sozialen Netzwerke, sondern auch einfach als Erinnerung an den Berlin-Marathon 2025. Die erste und mitwichtigste Frage, was gab's denn danach? Gab's Currywurst, gab's Steak, gab's Schnitzel, gab's eine Bulette, was gab's denn?
Es gab eine Dönerbox.
herzliche Grüße nach Frankfurt.
ja, ich musste auch schmunzeln. Ich hatte dann einen gewissen Heißhunger darauf. Das war der Stand, da dachte ich, ach, jetzt machst du nicht lange Gefangene, jetzt gehst du hier nie auch noch ewig gucken. Jetzt nimmst du die große Dönerbox und eine richtig schöne Cola dazu. Weil es war wirklich heiß am Sonntag und hatte dann echt Bock auf so eine Cola.
Geil, geil. Wie war's? Du bist Bestzeit gelaufen. Ich glaube, dein Vorhaben, das sieht man auch in deinem Post, einmal 2,50 knacken, das bleibt. Und deshalb bin ich mir relativ sicher, auch 2026 wird's ein bis zwei Marathons bei Tino Meyer geben. Aber Bestzeit hast du geknackt bei diesem für Deutschland schon größten Marathon und auch wichtigsten Marathon.
Ja, auch das stimmt alles so, wie du sagst, genau. Also das große, große, große Ziel sind irgendwie die 2,50. Aber irgendwie habe ich ja auch geschrieben, der Weg ist das Ziel. Mir macht der Weg halt ganz viel Spaß. Also ich glaube, das kriegt man hier ab und zu auch mal mit, dass ich wirklich gerne laufe, dass mich da niemand zu zwingen muss oder dass ich da jetzt irgendwie mich niemand überreden muss, sondern das kommt irgendwie von innen und das ist so eine Leidenschaft, ja, die ist einfach da und so war das am Sonntag auch irgendwie ein tolles Erlebnis und ich habe da auch nicht mit der Hitze gehadert, wenngleich natürlich klar ist, es ist mindestens 10 Grad zu warm gewesen. Es waren wir am Ende, glaube ich, bei 6, 7, 28 Grad. Und das ist natürlich viel, viel zu warm. Eher 15 Grad wäre perfekt gewesen. Und trotzdem, wie sagen die Trainer immer, die Bedingungen sind für alle gleich. Du musst sie annehmen. Und es war krass warmes Rennen. Und nach irgendwie 14, 15 Kilometern habe ich schon gemerkt, oh, jetzt wird's ernst. Und dann war mir eigentlich klar, dass es mit dieser 2,50 das sowieso schwer gehen wird, aber auch mit der neuen Bestzeit. Die alte stand bei 2,50, 44, dass das wahrscheinlich auch schwer wird. Und was soll ich dir sagen? Ich hatte das Aha-Erlebnis und das trägt mich halt irgendwie beim Laufen auch immer. Es gibt kein Aufgeben und so ein Marathon ist lang und hat verschiedene Phasen. Einfach weiterlaufen und irgendwann habe ich gemerkt, ich breche ja gar nicht ein, ich wäre ja eher schneller und hatte mich dann ein Stück weit auch über mich selbst gewundert, wo kommt denn die Energie her? Aber man nimmt das dann dankbar an und ich bin hinten raus wirklich gut schnell gewesen, war dann sehr, sehr zufrieden und kam dann mit 2 Stunden 50 und 40 Sekunden ins Ziel, Punktlandung 4 Sekunden unter der Bestzeit, unter der alten und war dann wirklich angesichts der Umstände, ich war ja auch vorher ein bisschen verletzt gewesen im Sommer, sehr, sehr glücklich und zufrieden und jetzt im Nachgang wirkt das alles noch viel mehr, wenn man so mitkriegt, dass auch Top-Leute an dem Tag wirklich mörderisch gelitten haben.
Ich habe mal eingeschaltet bei RTL und dann sagten die, ja, der Topläufer aus Kenia läuft momentan den Kilometerschnitt von 2 Minuten 50. Hab's gleich wieder ausgeschaltet. Dachte ich, oh Gott, nee, 2 Minuten. Und das läuft er ja nicht nur für 2-3 Kilometer, sondern das läuft er die ganze Zeit. 2 Minuten 50, Wahnsinn.
Das stimmt. Also ein guter Indikator ist ja immer, dass die Top-Leute versuchen, und das ist ein Stück weit die Maßgabe, dass die zweite Hälfte schneller ist als die erste Hälfte im Marathon. Das ist, glaube ich, am Sonntag den allerwenigsten von den gut 50.000 Läufern gelungen. Mhm. Und bei den Top-Leuten hat man es gesehen, auch wenn man sich die Top 10 anguckt, die haben die zweite Hälfte, sind die nicht nur knapp langsamer gewesen, sondern manche eine Minute, manche zwei Minuten. Und wenn ich jetzt sage, dass ich die zweite Hälfte nur 20 Sekunden langsamer war als die erste, macht mich das jetzt echt stolz, weil das zeigt, dass ich echt einen guten Trainingszustand hatte und dass ich doch irgendwie gut zurechtkam mit dem ganzen äußeren Bedingungen. Und das ist jetzt mein Antrieb. Und ja, es wird sicherlich im nächsten Jahr auch wieder einen Marathon geben, vielleicht auch zwei, dass ich da echt Potenzial habe und dass diese 2:49 und jetzt nie irgendwie ein Wunschtraum sind, sondern halt schon irgendwie was Realistisches, was man schaffen kann, was ich schaffen kann und was ich irgendwie auch schaffen will. Und ja, auf dem Weg werde ich jetzt mal weiterrennen.
Und wie war dieses Berlin-Feeling?
Ach, Berlin ist einfach traumhaft. Ich mag die Stadt insgesamt irgendwie, gibt mir immer ein gutes Gefühl. Ich habe es am Wochenende, glaube ich, auch schon zwei, dreimal Leuten erzählt. Ich glaube, ich möchte nicht in Berlin wohnen. Es ist mir zu groß und es ist mir vielleicht zu anonym. Aber ich bin unheimlich gerne dort in der Stadt. Wenn ich da in dem Zentrum bin, dann die Spree durch die Stadt fließt, dann siehst du den Fernsehturm vom Weiten. Ich mag dieses Feeling rund ums Brandenburger Tor. Das hat so was Geschichtliches. Das ist so ein Thema, was mich so interessiert, auch so deutsche Geschichte. Und da gibt mir Berlin immer so besondere Vibes. Das sind so meine Berlin-Vibes. Und dann dort einen Marathon zu haben, mit so vielen Leuten, einer der größten der Welt und so viel Gleichgesinnte. Und da ist so ein positives Fluidum. Und die allermeisten kommen ja da auch aus dem Ausland. Da sind ja vielleicht die wenigsten auch Zuschauer am Rand, dann Berliner selber, sondern das ist so eine krasse internationale Community. Also ich kann nur allen empfehlen, wer mal Marathon laufen will und ein Erlebnis da rundherum auch haben will. Berlin ist auf jeden Fall eine Reise wert und es ist halt, das kommt auch dazu, eben auch eine schnelle Strecke. Schön flach und viele Sehenswürdigkeiten, was fürs Auge, was fürs Herz, einfach schön.
Das einen Startplatz zu bekommen, ist glaube ich gar nicht so einfach, oder? Du hast auch Glück gehabt.
Es ist ein reines oder ein klassisches Auslosungssystem. Das muss man so sagen. Und selbst mein Platz ist jetzt, also ich habe da irgendwie weder als Journalist noch als jemand, der vielleicht nur 3 Stunden rennt, irgendein Privileg überhaupt nicht. Man ist da ganz genauso in der Verlosung mit drin. Und das war halt
so, der Punkt. Ist da, jetzt muss ich auch bewerben? Also,
ja, das ist jetzt wiederum, jetzt habe ich wieder was rausgehauen. Ne? Das glaube ich jetzt eher nicht. Ne? Ich glaube, wenn der Harry, als der sich gemeldet hat über sein Management, ich glaube, den haben sie schon mit reingenommen. Aber ich singe halt schlechter, Jens. Ich singe halt schlechter und unser Podcast ist noch nicht ganz auf dem Level.
Okay.
Aber vielleicht schaffen wir es bis zum nächsten Jahr, dass die dann sagen, na, wenn Meier anfragt, nehmen wir Meier gerne mit.
Welchen Gefallen tun sie mir dann? Also mir müssen sie keinen Startplatz für einen Marathon zuschanzen. Also
nee, das habe ich schon gemerkt, dass ich auch mit meinem flammenden Appell und meiner Laudatio aufs Laufen bei dir, ja, du hörst es interessiert an und es interessiert dich wirklich, aber das ist dann, damit ist es auch gut.
Es verpufft. Nicht wie bei dir mit dem Korken. Also da habe ich auch nichts erreicht. Also von daher sind wir dann im Gleichgesinnte.
Bei mir und Kochen, da verdampft es jetzt. Da ist es
sozusagen. Außerdem, ich bin 2 Monate, habe ich Sportbefreiung. Tino, ich würde ja gerne wissen, was jetzt das nächste Ziel ist. Gibt es das schon oder was ist denn so eine schnelle Marathonstrecke? Ich kenne mich da gar nicht so aus.
Also es gibt schon den klaren Wunsch und die Absicht, im Frühjahr einen Marathon zu laufen. Aber es ist Tatsache offen, welcher. Mhm. Es gibt im Frühjahr 4, 5 Sachen, die für mich in Frage kommen. Im April gibt es zum Beispiel den Rotterdam-Marathon. Der ist gut und schnell. Dann gibt es Wien, da bin ich ja schon gewesen. Der hat mir sehr gut gefallen, da habe ich sehr, sehr gute emotionale Erinnerungen auch. Von daher ist das eine Alternative. Da gab es das herrliche Schnitzel. Beste Grüße hier an David. Und es gibt auch Hamburg, bin ich auch schon gelaufen. Aber da ist mir die Strecke wahrscheinlich zu tückisch und Hamburg, na, man weiß es nicht. Ich hatte damals gute Bedingungen, aber ganz große Adresse im Frühjahr ist London. Mhm. Kommt man aber schwer rein, ist ähnlich wie Berlin. Mhm. Und ich glaube, das sind so die, jetzt habe ich schon 4 Kandidaten genannt. Es gibt noch Paris, wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, jetzt habe ich 5 genannt. Einer von den 5 wird es wohl werden. Hannover gibt es noch. Das wäre so die deutsche Leitvariante, aber auch schön flach. Könnte auch gehen.
Hannover.
Naja, siehst du, ja, ne, wenn ich hier rede, Paris, London, Rotterdam und dann Hannover, da merkst du selber, also ich habe ja auch gestern wieder gemerkt in Berlin, wenn du in so einer großen Runde läufst, das ist für mich, für die Motivation einfach super. Überall Menschen, immer irgendwie um dich Leute drumherum, du läufst nie alleine auf der Strecke, fand ich wirklich toll.
Gut, Tino, dann ruh dich trotzdem ein bisschen aus. Ich kann mir vorstellen, der Marathon-Silbermedaillengewinner hat doch neulich auch gesagt, dass der ganz schön Muskelkater hat. Da kann ich mir vorstellen, den hast du auch.
Das stimmt. Also Treppe hochgehen ist in Ordnung, Treppe runtergehen ist wirklich, wirklich schwierig. Es sieht nicht ganz so schlimm aus, wie bei den Videos, die man jetzt in sozialen Netzwerken von manchen sieht. Also, aber es tut schon weh. Jens, aber vielleicht willst du mich beraten, wo es im Frühjahr, was meine nächste Marathon-Destination sein soll. Eine habe ich noch vergessen, da war ich ja dieses Jahr im Frühjahr, Prag. Das ist dann fast schon im Mai. Gibt's auch noch. Vielleicht willst du ja mein kulinarischer Reisebegleiter sein. Du kannst ja dann dir überlegen von den 5, 6 Städten, die ich genannt habe, welche dich am meisten und welche Küche des Ortes dich am meisten reizen würde.
Prag und Wien, Wiederholungstäter, und beim Ersttäter wäre ich bei Rotterdam. Einfach mal die Niederlande, Rotterdam soll auch ein nettes Städtchen sein, da wäre ich dann der Berater. Aber ich würde, um das jetzt wirklich dann zum Schluss zu bringen, das Zimmer dann in Rotterdam ein bisschen früher buchen als in Berlin, weil reisetechnisch, da hast du mir geschrieben, ich habe vor 2 Wochen gebucht, du wusstest doch, dass du nach Berlin einen Marathon läufst, da buchst du 2 Wochen vorher, denke ich mir, um Gottes Willen, an einem Wochenende, wo die ganze Stadt voll ist, buchst du 2, aber da hast du Glück gehabt.
Hast du nie letzte Woche die Folge begonnen mit den Worten, dass ich immer zu spät und immer knapp bin?
Ja.
Und damit außer beim gehen Marathon. Wir heute raus. Gott. Und ja, genau. Und damit gehen wir heute raus. Wieder Schuss. Priorisierung, ja. Schuss. Jens, dir auch eine schöne Woche.
Danke, viel Spaß.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.